Podcast Sternentor mit dabei natürlich Clemens und auch.
Ja, hallo Clemens, hier ist auch der Thomas. Nee, das war falsch. Das war
so ähnlich, genau. Immer wieder überraschend. Niemand weiß, wie wir heißen. Es ist ein Mysterium.
Tomens, was hier so Tomens Fusion.
Und Tomens und Clemas oder so.
Ja, genau.
Perfekt. Der perfekte Name. Patentieren lassen. Ja, trinkt viel, es ist sehr warm heute auch wieder. Feedback, klopft bei mir nichts auf, war jetzt glaube ich nicht irgendwie was. Da müsst ihr mal wieder ran. Also wir machen ja so keine Sommerpause und ihr dürft es eigentlich auch nicht machen. Ne? Also die heutige Folge ist wieder angesiedelt in SG1 und wie heißt es denn im US-kanadischen Original?
Prometheus Unbound.
Ja, im Deutschen einfach nur Valar. Was los, Valar, nach dem Motto. Ja, es gibt noch verschiedene Sprachvarianten, die meistens dieses Prometheus-Thema im Titel auch haben. Manches, also nicht, die Franzosen haben es nicht, das ist es dann übersetzt in Not. Im Italienischen, ja, die entfesselte Prometheus. Spanisch, Angriff auf die Prometheus. Tschechisch, eingeschränkte Prometheus. Geschrieben hat das Ding Damien Kindler. Unter anderem kennt ihr ihn ja auch schon von Evolution Part 1, 2 und Grace. Um nur mal drei Folgen zu nennen. Regie an dem Mikita, auch kein Unbekannter. Space, Race und Heroes Part 1 und 2 unter anderem. Erschienen am 12.12.2004 und dann Deutschland 9.11.2005 laut StargateWiki.de.
Ja, das ist wieder bei IMDb anders. Da ist es 4 Monate vorher, 18.07.2005.
Das ist echt interessant, dass es so abweicht. Ich meine, ich könnte ja verstehen, wenn das ein Monat mal irgendwie falsch ist, aber dass das immer so ein krasser Unterschied ist. Ja, aber Quote 1,18.
Wir müssen halt doch mal unsere Zeitmaschine.
Wir müssen wirklich mal gucken, was, weil es kann ja wirklich nur eins richtig sein. Oder ist es immer abwechselnd richtig? Das ist auch komisch. Quote 1,18 Millionen, 8,9%. Und ja, das war's schon zu dem Titel und allem Möglichen. Ich glaube, es geht in einem Korridor los, Thomas, wie so häufig.
Genau, auf Level 27. O'Neill und Daniel kommen aus dem Aufzug heraus und laufen durch besagten Korridor. Und ja, Daniel scheint irgendwie ein Anliegen zu haben. Er bekniet nämlich dann irgendwie Jack und Jack lehnt das dann ab. Also wir wissen noch nicht, worum es geht. Ja, das, und Daniel versucht es dann immer wieder. Also von wegen, es muss auch nicht permanent sein. Und nie, ich habe dich anfänglich schon nicht dahin gelassen. Und ne, was sollte jetzt meine Meinung ändern? Und ja, Daniel fällt jetzt auch nichts ein. Und ja, okay, sie treffen, während sie da gehen, auf Harriman, der irgendein Clipboard dabei hat, was O'Neill unterzeichnet und Daniel versucht es dann nochmal, ja, sie brauchen doch jemanden, der Ancient übersetzen kann und ich bin die meistqualifizierte Person auf diesem Planeten, ne, für diese Mission und ja, deshalb bleibst du ja auch hier. Ja, aber dann kündige ich und ja, O'Neill glaubt da nicht so recht dran und empfiehlt Daniel doch besser, irgendwie mal die Luft anzuhalten, bis er platzt, ne, wie so ein trotziges kleines Kind halt. Und ja, dann sind sie mittlerweile in O'Neills Büro angekommen und ja, da dreht sich jemand in Jacks Stuhl um und es ist General Hammond. Und ja, dieser sagt dann hier, ne, ich hoffe, ich mache dir nichts aus, dass ich mich hier selbst reingelassen habe. Und nee, O'Neill ist hellauf begeistert und ja, ne, O'Neill hatte so Hoffnungen und fragt dann auch direkt hier, vermissen Sie den Stuhl? Und dann Hammond sagt, ja, tue ich wirklich. Und ja, wollen Sie ihn zurück? Und ja, klar, doch, auf jeden Fall. Der neue, den ich da irgendwo im Pentagon habe, ist relativ doof. Der hier ist viel bequemer. Und O'Neill, das ist jetzt nicht das, was ich meinte. Und aber Hammond übergeht das einfach, wendet sich dann an Dr. Jackson, begrüßt ihn. Also begrüßen sich gegenseitig und ja, Daniel platzt dann direkt heraus. Ja, weshalb sind sie denn hier eigentlich hier? Und Ja, Hammond wendet sich an Daniel und sagt dann, hey, ich wollte Sie eigentlich dazu überreden, hier eine Mission nach Atlantis mit mir zu unternehmen. Und die beiden dann, hey, was, wie bitte? Ja, ne, sie sind die meistqualifizierte Person auf diesem Planeten und der Mission Commander braucht jemanden, der Ancient übersetzen kann. Daniel hat ja gerade genau dieses Argument ja schon
Ja,
gebracht.
genau.
Und really? Ja, Neil ist davon immer noch nicht so begeistert. Hier sollten dem Mission Commander mal erzählen, dass ich Daniel hier brauche. Und das haben sie gerade getan. Was? Sie? Ja, nee, Request denied. Ne, Dr. Jackson, Sie kommen mit mir. Hammond erhebt sich dann, wendet sich aber nochmal an Jack und sagt, hier, lassen Sie mal den Stuhl. Ne, ich werde den Stuhl hier nach Washington schippern lassen. Ne, Sie können ja einen neuen beantragen. Und Neil total verdattert. Und ja, Hammond dann zu Daniel. Morgen geht es los und ja, an Jack nochmal. Hier, ich nehme auch Walter mit und jetzt frage ich mich mal ernsthaft, wozu?
Der
Na,
muss irgendwas aktiviert sagen oder ja.
als ob die keine anderen Leute hätten, die Prometheus steuern könnten
Ja, der
oder
will ja
da
raus.
irgendwie
Ich glaube, der hat
an der
wahrscheinlich im
Konsole.
Arbeitsvertrag so stehen, wenn er einmal pro Jahr irgendwie auf einem anderen Planeten oder irgendwo ist, der kriegt er eine Prämie und es wird Zeit für ihn.
Ach so, also es macht aber eigentlich keinen
Ja.
Sinn. Ne? Also klar kennen wir Walter, aber mehr als das Geld an Wählen tut er jetzt auch nicht. Und das Geld hast du auf der Prometheus. Ja, man macht sich auf jeden Fall vom Acker und ja, Daniel sich eine Sekunde später dann auch und ja, die lassen dann einen verwirrten Jack zurück. Es endet der Teaser, die Opening Credits kommen. Wir sehen das Prometheus-Dock bei Nacht. Ne? Also steht irgendwo vermutlich die Erde, aber wir wissen es nicht. Und in einem der Korridore an Bord der Prometheus kommt der Daniel da rein, hat zivile Klamotten an und begrüßt General Hammond. Ja, er wird an Bord willkommen geheißen. Ja, Hammond berichtet dann auch so von wegen, ja, hier, wir haben hier kein Wort aus Atlantis gehört. Seitdem sie uns verlassen haben, wir wissen nicht, was wir dort vorfinden werden in der Pegasus-Galaxie. Und ihr Wissen wird unschätzbar sein. Dann führt er ihn irgendwie durch die Korridore und ja, O'Neill fängt, ach Quatsch, O'Neill sei ich schon. Daniel fängt dann an, sie, Sir, wieso eigentlich, wieso ich jetzt da mitmache? Ja, sie könnten doch jeden anderen da irgendwie hinbefehligen. Ja, sagt Hammond, er hat die ganzen Jahre mal zugeguckt, wie andere Leute auf Missionen gegangen sind. Und ja, Daniel, ja, aber hier, ne, sind auch aus dem SGC raus, so Art Retirement-mäßig. Ja, dann habe ich die Prometheus gegen Anubis Flotte in den Feldzug geführt. Und Daniel vermutet, dass er irgendwie Geschmack dran gefunden hat. Und ja, nee, habe ich dann jetzt den Job vom Chef der Homeworld Security übernommen. Und als das hier dann irgendwie auf meinem Schreibtisch kam, ne, ja, was soll ich sagen, der Präsident hat mich hier eingesetzt. Und ja, ich konnte halt jeden nehmen, den ich wollte. Und ja, da haben sie dann sich genommen. Ja, ne, ich habe jahrelang zugesehen, wie ich Leute in Gefahr gebracht habe und ja, ein paar kamen nie zurück und na, deshalb will ich das hier persönlich durchziehen. Wobei das ja auch ein
Das heißt,
Quark-Argument
er will
ist,
nie
ne?
mehr
Also,
zurückkommen? Höre ich da so
ja,
was
eben.
Depressives im Unterton irgendwie?
Nein, nein, das liegt nur daran, guck mal, immer wenn General Hammond ja in Ruhestand ist, wird er zurückgeholt, wird er zurückgezwungen oder sowas, weißt du, in der Pegasus-Galaxie, wenn er erstmal da ist, da holt ihn so schnell niemand
Das
wieder.
stimmt,
Wenn er
das
an
wird.
irgendeinem Strand hockt auf irgendeiner
Auf Risa.
tropischen Planeten auf.
Genau. Das wird schwer, ihn da irgendwie schnell zu erreichen. Das dauert dann
Ja,
eine
genau,
Zeit.
ja, eben, ja. Daniel versuchte Hammond da aber irgendwie aus seiner. Also, er geht mehr auf die depressive Seite da ein und sagt: Wir haben nie jemanden zurückgelassen, Sir. Und ja, werden wir dieses Mal auch nicht tun. Und dann sehen wir, wie die Prometheus durch den Hyperspace rast. Im Briefingraum an Bord hat sich die Crew zusammengefunden und Daniel berichtet: Ja, Map Territory von Atlantis hat. Ja, ne, hat ja gesagt, hier so von wegen, da ist Life Support ist dort. Ja, und dann kommt Dr. Novak rein, also Dr. Lindsay Novak wird gespielt von Ellie Harvey, zweimal Akte X, zweimal Poltergeist, Morticia Adams in die neue Adams Family, einmal First Wave, Rose in The Sixth Day, einmal Andromeda, einmal Dead Zone, einmal Smallville, einmal Supernatural, Einmal Space Force, aber die Frau war relativ fleißig, 153 Rollen, aber alles bis auf Morticia Adams halt relativ klein. Kommt aber rein, hat auf jeden Fall direkt einen Schluck auf. Ja, Daniel berichtet weiter, ne? Also wir vermuten, dass sie hier die Lost City gefunden haben und dass sie da eine Basis of Operations da gefunden, ne, aufgebaut haben. Wobei das ja auch Quark ist, ne? Also die haben ja nicht nur die Leute durchgeschickt, hallo, da funktioniert ein Funkverkehr. Also, ne, wir sind ja auf dem Wüstenplaneten angekommen. Und auf der anderen Seite hört man währenddessen MTV oder was. So, warum man da jetzt überhaupt keine Infos hat, weiß ich nicht. Also, das ist ja irgendwie Quark. Ja, Dr. Nova kickst da immer noch weiter rum, entschuldigt sich auch. Ja, sie berichtet auf jeden Fall, Asgard Half-Life Drive is functioning 100%. Ja, was kann Dr. Jackson denn dann berichten? Daniel ist irgendwie abgelenkt von Dr. Novak, die dazwischen gegrätscht ist. Sie haben hier angesetzt mit der Lost City. Hilft ihm Novak auf die Sprünge, Hicks dann aber auch direkt wieder und sagt, ignoriert mich einfach. Und Daniel ist aber irgendwie davon irgendwie schwer abgelenkt. Hammond will dann irgendwie Novaks Meinung haben. Ja, das Atlantis-Team könnte auch einen Outpost wie der in Antarktika gefunden haben. Na, könnte auf einem Mond sein, na, am Grunde eines tiefen, tiefen Ozeans. Und also ich erwähne das jetzt mit dem Hicks nicht mehr. Sie hat das eine ganze Zeit lang, ne, und immer, wenn man sie trifft, Hicks sie eigentlich.
So der Running Gag der Folge. Also,
ja. Hammond sagt dann auch, ja, deshalb sind wir ja unterwegs. Ne? Wir werden rausfinden, ob sie irgendwie Hilfe brauchen. Und wenn sie überhaupt noch am Leben sind. Und Harriman reicht ja dann ein Glas Wasser für den Schluck auf. Und ja, ne, so Daniel, ja, wieso die SGA-Expedition hier keinen Kontakt mit der Erde herstellen konnten, liegt hoffentlich bitte nur daran, dass sie keine Power Source gefunden haben. Und Harriman sagt dann, ja, hier von wegen mit den Informationen aus dem Ancient Outpost auf der Erde hat Dr. Jackson und sein Team herausgefunden, wo wir uns in der Pegasus-Galaxie befinden, was Quatsch ist. Ne? Also das klingt ja so, als wüssten sie nicht, wo sie langfliegen und bräuchten jetzt da irgendwie Dr. Jackson dafür oder sowas. Also bitte, Space-Karten werden die schon haben, dazu bräuchte ich nicht Dr. Jackson. Also das ist totaler Quark. Ne? Die haben ja auch den Hyperdrive und sowas, also bitte. Ja, also die werden ein Steuermodul von den Asgard dazu haben, das ist totaler Quark. Also warum jetzt irgendwie behauptet wird, wo ich denn Daniel dafür immer rauszufinden, wo man sich gerade in der Pegasus-Galaxie befindet, ist Quark, ist es doppelt Quark, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Und Daniel zeigt auf einer Karte, auf einem Flatscreen dann auch, wo sie sich gerade befinden. Währenddessen Novak trinkt nochmal ein bisschen was am Wasser, schlürft dabei und Harriman verkneift sich schon das Lachen und Daniel ist irgendwie immer noch total irritiert von der ganzen Sache, während es dann jetzt in einem prometheuschen Korridor weitergeht.
Ja, dort läuft die Novak zum Fahrstuhl und trifft auf Daniel. Es wird sich doktoriell begrüßt und Daniel sagt, na ja, Daniel und ich heiße Lindsay, sagt sie, und ihr tut es irgendwie leid, dass sie ihm von halt widersprochen hat. Ja, sie betreten den Fahrstuhl und Daniel findet, das ist doch alles nicht so schlimm. Muss es nicht, und sie hatten ja auch recht. Die Tatsache, dass wir seit ihrem Aufbruch zur Atlantis-Expedition nichts mehr von ihnen gehört haben, ist ein schlechtes Zeichen. Novak drückt hinter Daniel diesen Knopf und ja, nickt. Dann wird die Stille durch Luke auf ihr unterbrochen und Daniel fragt, ob sie schon mal hier die Luft versucht anzuhalten. Hat sie schon gemacht, ne, und funktioniert irgendwie nicht, und bei Daniel auch nicht. Hat es wohl auch mal gehabt, und Novak sagt, das hat sie schon seit der Kindheit, und ja, Hicks. Ja, es wird der Fahrstuhl verlassen. Und sie sagt noch, ja, das fängt irgendwie immer an, wenn ich unsicher bin. Und das Schlimmste ist eben bei so Doktorpräsentation, bei der Doktorarbeit. Ich meine, ich konnte nie besonders gut mit Stress umgehen. Wahrscheinlich habe ich deshalb auch zuerst abgelehnt, hier nach Atlantis zu gehen. Und Daniel sagte, ja, ich bin mir sicher, es wird alles gut werden.
Die haben an der Stelle aber auch einen Übersetzungsfehler, wenn sie wirklich aufgeregt sagen, weil sie sagt im Englischen, it comes on when I get scared. Also wenn ich Angst habe, okay, wenn ich aufgeregt bin.
Hammond sagt, sie machen ja super dufte Arbeit. Und Novak bedankt sich und Hicks nochmal. Und dann gibt es irgendwie einen lauten Piepston und Novak fragt sich, was denn jetzt hier los ist. Daniel ist sich auch unsicher. Ja, es wird rumgewuselt und Daniel möchte sich da irgendwie mit runter. Lindsay bleibt da erstmal stehen und versucht die Luft anzuhalten und diesen Schluck auf loszuwerden. Ja, sie gibt dann aber auf und meint, na schön. Wir sind jetzt auf der Brücke der Prometheus. Hammond hat da den Platz als Captain eingenommen. Und Walter sitzt so schräg rechts vor ihm. Ja, die Tür geht auf und Daniel stolpert rein. Hammond sagt, ja, wir haben hier irgendwie anscheinend einen Notruf oder sowas, was sich wie einer anhört, bekommen. Und wo sind denn wir? Und naja, noch in der Milchstraße, meint Walter. Und
Genau, und irgendwas stimmt ja da nicht. Gerade haben sie doch erzählt, sie hätten die Position, ihre Position irgendwo in der Pegasus-Galaxie ne, feststellen können anhand der Daten, die Daniel geliefert hatten. Jetzt sind sie irgendwie zurückgeflogen.
ja.
Also auch irgendwie
Das ist
Murks.
vielleicht ein schlechtes Drehbuch an der Stelle. Hammond ist jetzt hier, ja, spielen Sie das doch mal vor und Worte, ja, okay. Und dann hört man nur so leicht verzerrt so, Hilfe, bitte, Hilfe, Energie wiederholen, gestrandet und Rauschen. Und Daniel sagt, ja, klingt irgendwie nach einem Menschen und
So klingen aber alle Aliens.
ja,
Also
also
bitte.
Universal-Translator regelt und Hammond, ja, was sagen Sie? Und Daniel, naja, ich unterbreche die Reise ungern, aber hört sich ja dringend an. Hammond fragt Walter, woher das Signal kommt, und das ist wohl 50 Lichtjahre entfernt vom Kurs. Man braucht dahin nur 20 Minuten, also ist jetzt eigentlich null Umweg. Und Hammond meint doch, ja, können wir doch hin. Und Walter nickt, nee, sagt ja, und Daniel nickt. Die Prometheus verlässt den Hyperraum und ja, man sieht dann zwei Schiffe, Goldschiffe, so mehr oder weniger wirken die gestrandet, also da ist jetzt keiner mit einem Antrieb und fliegt in irgendeine Richtung. Hammond lässt die Schilde aktivieren. Im Deutschen sagt er, alle Schilde maximal aktivieren. Ich finde, das klingt irgendwie auf allen Ebenen falsch. Aber.
Set Shields at Maximum. Wobei das auch Quatsch ist, das müsste auch im Englischen heißen. Set Shields to Maximum.
Ja, oder einfach Schilde aktivieren. Ich meine, sind die Schilde nicht immer bei Maximum, wenn man ein Schild aktiviert? Oder stellt man dann ein Jahr jetzt nur 17% Schutz? Das ist doch Quatsch.
Keine Ahnung. Muss ja vielleicht ein bisschen Energie sparen.
Ja.
Vielleicht ist es ein Elektro-Raumschiff.
Okay.
Also dann
Ach
kannst du
so,
nicht die ganze Zeit
ja,
immer
wir
voll
können
Power
uns
geben.
schützen, aber nur 10 Minuten. Okay.
Ansonsten müssen sie durch ein Gewitter fliegen.
Genau, wieder aufladen, sehr gut. Oh Mann, ja, wer weiß, vielleicht gibt es das mal. Die Waffen sollen einsatzbereit gehalten werden und Reynolds meint, ja, es sieht wohl nach einem Alkesh und einem Frachtschiff aus. Und Walter scannt das Ding und ja, stellt erhebliche Schäden fest und das Notsignal käme wohl aus diesem Alkesh. Hammond versteht das nicht, ne? Irgendwie ein menschlicher Notruf von einem Goa'uld-Schiff, das ergibt doch gar keinen Sinn. Und Reynolds genauso, das ist vielleicht eine Falle. Na, hat er nicht so gesagt, aber. Und Daniel, ja, finde ich auch, ne? Sieht irgendwie verdächtig aus, aber was, wenn es irgendwie einen Aufstand an Bord gegeben hat? Vielleicht gibt es da Gefangene, die irgendwie unsere Hilfe brauchen. Richtig steile These, Hammond zu Walter, ja, öffnen Sie mal einen Kanal und der macht das dann auch. Und Hammond sagt, er sei eben der General Hammond vom Erdschiff Prometheus und dass er eben hier ist, um denen zu helfen. Und Walter meint, ja, man könnte doch so eine mobile Sensoreneinheit an Bord bringen, um die Situation aufzuklären. Was auch immer das ist, ist das dann eine Art abgespeckte Mal? Oder was ist denn eine Sensoreneinheit? Das ist für mich so ein Wort, weiß ich nicht, ist das ein Tricorder oder.
Nee, vielleicht eine Sonde. Also für den Weltraum. MALP kann es ja
Ach,
schlecht.
Weltraum soll. Ach so, okay. Ich dachte jetzt irgendwie, weil an Bord bringen, dann dachte ich. Aber wieso an Bord bringen? Vielleicht kann ich auch.
Also, nee, es geht ja irgendwie. Nee, wobei ist ja Quatsch. Wir können schon Transporter Portable Sensor. Also, ja, vielleicht eine MALP in klein.
So ein
Also,
fliegendes kleines rundes Ding vielleicht sogar.
whatsoever, ja.
Weil hatten wir jetzt, glaube ich, noch nicht so gesehen oder ich habe es einfach vergessen. Reynolds meint, dass das Alkesh auch schon ein sehr wertvolles Schiff, ne? Wir sollten feststellen, vielleicht ist es ja noch irgendwie funktionstüchtig und dann könnte man es doch vielleicht bergen. Und Hammond, ja, da schickt man doch ein Team runter. Und ja, Reynolds verschwindet und
Das
fühlt sich wohl angesprochen, dass er das Team anführt, oder? Ja,
ist aber auch sehr witzig, weil sie hier sagen, so wegen das Alkesh könnte ja wirklich ein toller Fang sein. Was ist mit dem Transportschiff? Ist jetzt nicht so, als hätte die Erde
ja,
unbegrenzte Raumschiffe.
nee, so
Ne,
viele
also.
sind nicht da und alles, was immer geborgen wurde, ging zu Bruch aus irgendwelchen Gründen. Ja. Genau, wir gehen dann auch auf dieses Alkesh. Ja, dort gelangt man mit diesen Transportringen hin, sieht alles sehr düster, dunkel aus und nicht mehr so ganz funktionstüchtig. Und Reynolds bestätigt auch hier, Prometheus SG3, wir sind jetzt an Bord und es wird Erkundungszeichen mit Händen gegeben, Militärsachen. Und meint über Funk, na, hier gibt es dann Spuren von Energiewaffen. Und ja, der Reynolds stolpert dann auch schon über den Leichnam und sagt auch, das ist ein Jaffa, anscheinend gefallen. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ein anderes SG3-Mitglied meint auch hier drüben. Und dann rennen die dahin. Und ja, Reynolds erhöht über Funk dann auf 4 Jaffa. Offenbar gab es hier ein krasses Feuergefecht, ne? Keine Anzeichen von Leben. Wir gehen jetzt mal zur Brücke und dann hört man, wie die Transportringe aktiviert wurden. Und das Team rennt dann zurück, weil da ist wohl irgendwas Unplanmäßiges, nimmt man jedenfalls an, im Argen. Reynolds auf der Brücke. Mit, ach so, nee. Reynolds überfunkt dann, ja, Prometheus hier aktiviert gerade jemand und dann bricht der Funkkontakt ab und ja, Hammond, ja, wiederholen Sie das mal. Und Walter stellt fest, dass die Ringe da gerade irgendwie aktiviert wurden. Und ja, dann aus dem Transporterraum
was kommt aber ein bisschen merkwürdig ist, das kommt dann, kommt in dem in der Folge öfter vor. Was ist das? Also warum ist hier plötzlich die Kommunikation unterbrochen oder so? Na, also das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Das wird auch in der ganzen Folge nicht erklärt, weil das kommt öfter mal vor, dass da irgendwie Funkverbindung und ähnliches abbricht. Und auch mittendrin. Also ist jetzt nicht so, als wäre das Alkesh irgendwie geschildert oder so. Nur du teleportierst rüber mit den Ringen und dann hast du keine Verbindung mehr, weil das irgendwie, ne, das könnte ja auch
sein. War nicht bei dem einen irgendwie so eine Strahlung und dann, ja, wobei das eher nur Körper. Ja.
Nee, also auf dem Weg, das kommt, das irgendwie, so wie es den Schreiber, den gerade passt. Wenn es gerade nötig ist, dann geht plötzlich nichts mehr. Also das wird hier überhaupt nicht erklärt. Es gibt ja nachher auch noch ein paar elektrische Störungen oder sowas. Woher das kommt, wieso, weswegen, weshalb, keine Ahnung. Einfach mal eingebaut.
Genau, dann Hammond befiehlt dann eben ein Sicherheitsteam auf die Ebene 4 in den Ringraum und soll doch Videokontakt herzustellen. Walter versucht es, aber man sieht halt nur so ein Bildrauschen. Und Hammond meint, ja, wir riegen hier alles ab. Und Walter, ja, alle Kontrollfunktionen ausgefallen, Sir. Und ja, das ist natürlich nicht gut. Dann wieder eine Miniszene auf dem Alkesh, wie so ein SG-3-Mitglied an dieser Funktionstafel zum Transporter steht. Reynolds geht dazu ihm und fragt, wie, was die Lage ist. Und nicht gut, Sir, die Ringe lassen sich nicht aktivieren. Ja, und dann geht's auf der Prometheus, auf der Brücke weiter.
Ne, und das ist ja genau das, was ich sagte. Ne? Warum sollten die Ringe sich jetzt nicht aktivieren lassen? Das macht auch keinen Sinn. Ansonsten könnte man auch auf der... Also wenn die Konsole dort kaputt ist, meinetwegen. Aber das haben wir ja gerade gesehen, dass das auch noch ging. Also das ist... Auch irgendwie, ne? Also da, wo es gerade reinpasst, funktioniert es jetzt irgendwie nicht mal. Und außerdem, was mich ein bisschen gewundert hat, warum ist der Ringtransporter an Bord der Prometheus nicht bewacht? Mal ganz ernsthaft, wenn du wieder in die eine Richtung transportierst, kannst du auch in die andere Richtung. Die wissen nicht, was an Bord dieses Schiffes ist.
Das ja, heißt, ein Ringtransporter ist kein Stargate, das haben die noch nicht so ganz verinnerlicht, glaube
ich. Ja, das ist so, auch so... Oh. Na, also, völliger Blödsinn. Prometheus-Brücke. Security-Team Report hätte gerne Hammond. Und, aber die Schiffskommunikation ist plötzlich ausgefallen. Weißt du, wo ich mir dann... Na, hier, dann wie wäre es mit dem Emergency-Lockdown und kennt Harriman nicht. Na, er könnte das vielleicht aus dem Engine-Room und Hammond dann zu Daniel. Hier gehen sie, wobei das auch geil ist, weißt du, den Archäologen zu schicken. Weißt du, anstatt Walter... Weil er ja sagt, ne, könnte man
ja
genau. Also ist auch, naja, auf jeden Fall, Daniel rast durch die Prometheus, kommt um eine Ecke und sieht einen Supersoldaten, dann bringt er sich direkt in Sicherheit. Ja, drei andere Männer sind nicht so glücklich, der Supersoldat settet sie um, das ist schon mal ein bisschen überraschend. Ja, scheinbar hat man Daniel nicht gesehen oder Daniel ist einem in dem Moment egal, weil der guckt auf jeden Fall um die Ecke, aber der Supersoldat ist schon weitergestampft. Man hört im Hintergrund noch ein paar Mal die Set feuern und Daniel biegt aber dann woanders ab. An Bord des Alkesh gehen die Ringe plötzlich an und der Mensch von SG3, der ist die ganze Zeit schon probiert und sagt, nee, das war ich aber nicht. Und ja, dann sieht man plötzlich da einen Haufen bewusstloses Prometheus-Personal liegen und okay, zieht sie da raus, befiehlt Reynolds und das tut man dann auch und auf der Prometheuschen Brücke ist mittlerweile der Supersoldat angekommen, er öffnet die Tür ja, und hat seine Set schon in der Hand und settet alle drei da um, beziehungsweise da werden vermutlich noch ein paar mehr sein, aber wir sehen nur die drei. In einem Prometheuschen Korridor hat Daniel wohl die Waffenkammer gefunden, er kommt dann nämlich rein und nimmt sich eine Weste und hat sich eine von diesen Supersoldaten, Anti-Supersoldaten-Waffen genommen, die haben ja diesen Kristall da dran, also dieses Leuchten. Was ich an der Stelle ein bisschen merkwürdig finde, wir haben ja gerade gesehen, dass der Supersoldat Zeit hatte, da ein halbes Dutzend Soldaten in den Ringraum wieder zurückzubringen. Wie viele nimmt der wohl auf einmal? Selbst wenn er super stark ist, ja, nimmt er zwei und da jeden Arm einen. Da muss er schon dreimal. Na, also warum Daniel jetzt eine halbe Stunde gebraucht hat, um in die Waffenkammer zu kommen. Also das
Orientierungssinn.
Das, ja, vielleicht hat er erstmal seine Taschentücher gesucht, weil er wieder niesen musste oder sowas. Ich weiß es nicht. Also das macht
super Soldaten gar keine Allergie, ja.
Ja, also das macht zeitlich überhaupt gar keinen Sinn. Also spätestens, wenn der Supersoldat anfängt, die ersten Soldaten in den Ringraum zu bringen, hätte Daniel da schon längst stehen können mit der Waffe gezogen. Das macht keinen Sinn, dass er das jetzt gefühlt eine halbe Stunde später erst macht. Hat noch ein Nickerchen gemacht. Auf meiner Arbeitszeit, hier vorgeschriebene Mittagspause, weißt du,
Genau.
so beamtenmäßig. An Bord des Akash geht's weiter. Das bewusstlose Personal ist jetzt an den Wänden aufgereiht. Die Ringe aktivieren sich wieder. Hammond und Harriman und zwei andere kamen jetzt an, sind aber bei Bewusstsein. Das macht natürlich auch deutlich mehr Sinn, wobei. Ach so, stimmt. Bei der Szene gerade, der Supersoldat hat gar nicht geschossen, er hat nur die Set in der Hand gehabt. Ne? Man nimmt dann direkt an, er hätte geschossen, aber wie man hier sieht, hat er sie wohl nur bedroht und in den Ringraum gebracht. Wir sehen dann, dass die auf der Brücke des Alkesh, dass die Prometheus wegfährt, wegfliegt. Ja, Hammond hier, wie wär's denn mit Verfolgen? Und nee, sagt Reynolds, die Kontrollen und auch die Motoren sind aus, die Waffen sind auch offline und ja, dead in the water sitzen wir hier und Sitting Ducks. Harriman kommt dann auch rein und berichtet dann, hey, er hätte mal durchgezählt, aber es fehlt jemand. Und zwar Daniel ist noch an Bord der Prometheus. Ja, besagten Daniel sehen wir jetzt auf der Prometheuschen Brücke. Er hat also der Supersoldat ist da irgendwie in den Konsolen zugange, hat ihm den Rücken zugedreht und Daniel feuert auf den Supersoldaten, aber es passiert nichts. Der Supersoldat dreht sich um, zieht seine Set. Daniel feuert nochmal, aber bringt wieder nichts und dann wird er umgesättet. Und im Zusammenbrechen jammert er noch so ein bisschen rum. An Bord des Alkesh noch eine kurze Miniszene. Die Crew, die betäubt worden ist, wacht so langsam auf. Und ja, auch Novak und dann wird sich nach deren Wohlbefinden erkundigt. Und sie hat wohl haufenweise Kopfschmerzen. Aber na, mein Schluckauf ist wohl weg, sagt sie. Ein Glück. Aber dann hickst sie wieder. Ja, aber sie ist natürlich beflissentlich dabei und fragt direkt her: Hier, was brauchen Sie, Sir? Und ich will, dass dieses Schiff hier fliegt. Und sie bestätigt das. Und auf der Brücke sehen wir, dass Harriman da auch schon am Rumwuchsen ist an den Navigationssystemen. Hammond kommt dann jetzt dazu und sagt dann: Ach, ich kann gar nicht glauben, dass wir so viel Glück haben, dass ja das Life Support System noch geht. Auch interessant, das haben wir auch noch nie gesehen. Der fummelt ja an dem Alkesh, da gibt es ja dieses rote Kontrollding,
Ja,
diesen Globus, und das macht Geräusche.
ja, okay. Stimmt, ja, ist irgendwie ein Update vielleicht.
Ja, keine Ahnung. Das ist auch
Das ist
interessant.
das Navi, kann man einstellen.
Ja. Apropos Dinge, die Geräusche machen oder nicht so klingen. Ich habe ganz am Anfang in der ersten Szene völlig was vergessen. Als Daniel und Jack durch den Flur da gehen, irgendwie ist das in der deutschen Synchro auch so gewesen, dass der Ton total Banane war. Das klang so, als hätte jemand im Kino mit dem Handy einen Film abgestreamt.
Echt? Nee, ist
Ja.
mir jetzt nicht aufgefallen. Also,
Okay, dann haben sie
aber
es im Deutschen
ja.
vielleicht besser. Also das klang wirklich, als
Okay.
hätte jemand, keine Ahnung was, ins Mikrofon gestreut. Also Holzspäne. Also das war echt schlecht. Da hat irgendjemand total gepennt. Genau, Harriman erkundigt sich auf jeden Fall nach dem Status und Harriman ist sich da nicht so ganz sicher. Er hat ja Sekundärsysteme online gebracht. Ne? Short-Range-Sensors hat er auch schon. Ja, ne, das Cargo-Schiff ist auf jeden Fall noch in schlechterer Verfassung als das Alkesh hier. Ja, ne, Hammond hat aber irgendwie andere Sorgen und wundert sich eher darüber, dass der Supersoldat sie nicht getötet hat und sich den Aufwand gemacht hat, hier uns alle am Leben zu lassen. Und ja, wir wechseln zurück zu Daniel und besagtem Supersoldat.
Ja, Daniel ist da auf der Prometheuschen Brücke und gefesselt an einem Stuhl und der Supersoldat will da weiter irgendwie die Systeme da reinkommen, sich reinhacken, wie auch immer. Und Daniel beginnt das Bewusstsein zu gewinnen, also zurückzugewinnen und merkt, hey, ich bin ja gefesselt. Ja, dann lässt er wieder bleiben, da rumzuziehen, als er bemerkt, dass er da das nicht fertig bringt, sich schnell zu befreien und meint einfach Richtung Supersoldat so, hey, wie geht's denn? Ne? Anscheinend sind wir hier jetzt allein, oder? Schon verrückt, die Waffe hätte dich doch töten sollen, ne? Mit der ich auf dich geschossen habe. Noch verrückter ist aber, dass ihr doch sonst keine Gefangenen macht. Die Reihenfolge ist doch erst töten und dann, ja, dann fällt ihm nichts mehr ein und er meint, ja, nein, also für gewöhnlich ist das alles nur töten. Ich werde dann einfach jetzt mal Selbstgespräche führen, denn du hast ja wohl keine Lust mit mir zu reden. Nicht, dass ich euch alles gesprächig einschätze, aber und Supersoldat dreht sich dann um. Du könntest dich als nützlich erweisen. Und Daniel, jetzt kommen wir doch langsam voran. Gibt es hier noch einen an Bord und oder jemanden? Und Supersoldat, nee, hier alle via Ringtransporter aufs Alkesh geschickt. Und Daniel, ja, da hast du dir aber den falschen für ausgesucht. Ich weiß nämlich hier gar nichts über das Schiff und der Supersoldat geht mit diesen schweren Schritten auf ihn zu und meint, aber du bist sehr attraktiv. Ja, was ist jetzt hier los nach dem Motto und Daniel so, was? Hey, wirklich, mein Freund, ich fühle mich echt geschmeichelt, wirklich. Es ist nur so, du bist nicht mein Typ und ich bin durchaus etwas beunruhigt, dass du auf mich stehen könntest.
Gibt es sonst noch jemanden an Bord?
Ich habe alle mit dem neuen Transporter auf das Alcash geschickt.
Ja, da hast du dir den Falschen ausgesucht, denn ich weiß nichts über das Schiff.
Aber du bist sehr attraktiv.
Hey, wirklich, mein Freund, ich fühle mich echt geschmeichelt, wirklich. Es ist nur so, dass du bist nicht mein Typ.
Soldat nimmt den Helm ab und Daniel dreht sich schon so angeekelt zur Seite und so, oh nein, 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 das muss wirklich nicht sein, nein, nee, bitte nicht, ne, ich und ja, er kneift seine Augen zusammen und dann sieht er aber eben, wie unter dem Helm keine Drohne ist, sondern die Claudia Black mit langen schwarzen Haaren und sie lächelt ihn an.
Zweimal Herkules, einmal Xena, 24, 28 weitere Male. SG-1, Synchro von Morrigan in Dragon Age. Er hat auch in Mass Effect diverse Rollen gehabt. Cydia als Synchro in Diablo 3. 77 Rollen insgesamt, aber das meiste davon ist wirklich Sync. Also gehört hat man die auf jeden Fall. Gesehen hat man sie vermutlich nur in ja, bewusst halt in SG-1.
Ja, war sie nicht Farscape? War sie doch da groß geworden mit, oder? Also berühmter geworden.
Als Sync, ja, das, wie gesagt, ne, aber.
Nee, als Schauspielerin auch. Nee, nicht nur
Warte,
Sync,
klar.
oder?
Meinte Claudia Black, Claudia Black, also Farscape,
Dadurch ist sie doch bekannt geworden eigentlich, oder? Durch die Serie. 88
Stimmt,
Folgen,
ja, hast recht,
gesagt,
ja,
ne?
doch, genau.
Genau.
Erin
Ja.
Chan, Shiana, wobei sie hat mehrere Sachen da gespielt, ne? Dr. Bettina Fairchild, also, okay, habe ich überblättert.
Alles gut, das sind ja immer diese 1000 Listen. Das Valar meint auch, ne, musst du keine Angst haben, ich will dir nicht wehtun. Denn so ein Glück. Nicht sehr, hoffe ich jedenfalls. Und Daniel denkt, was ist mit der Phase? Wir gehen phasenverschoben quasi auf die Brücke der Prometheus. Valar hat sich dieser Rüstung mittlerweile entledigt und hat jetzt diesen hautengen schwarzen Anzug an und stellt für sich fest, ja, ich muss jetzt hier irgendwie eine Langstreckennachricht mit Hilfe hier der Kommunikationssysteme verschicken. Sorry, ne, kenne ich mich nicht aus, ist halt blöd gelaufen nach dem Motto, mein Daniel. Und ja, du lügst doch. Im Allgemeinen, nein, mein Daniel, auch eine gute Antwort. Naja, aber ich bemühe mich ehrlich zu sein, aber gelegentlich rutscht mir schon mal eine Notlüge raus. Er bekommt dann eine wütende Ohrfeige, heimst er sich dadurch ein und er stellt auch fest, aua. Und weil er so, soll ich jetzt deine Wange küssen? Und Daniel dreht seinen Kopf in ihre Richtung. Nein, tu es einfach nicht nochmal, okay? Selbst wenn ich alles könnte, was du hier irgendwie von mir willst, wieso denkst du, dass ich das machen würde? Und wieso stehst du überhaupt im Schiff, wenn du gar nicht weißt, wie das funktioniert? Weil er meint, ja, hier Sublichtaggregate konnte ich ja schon aktivieren und Daniel, ja, schaut so aus. Ja, und weil er glaubt immer noch nicht, dass er irgendwie nichts da technisch auf dem Kasten hat. Soll ich dir abnehmen, ernsthaft, dass du nicht weißt, wie dieses Schiff hier funktioniert oder was?
Das müsste ihr aber auch auffallen, dass den anderen Leuten, die da oben auf der Brücke saßen,
Uniform.
alle Uniformen
Ja.
hatten und er überhaupt
Ja.
nicht. Also vor allen Dingen auch sehr, sehr merkwürdig an der Szene. Wir haben ja schon mal die Situation gehabt, dass die Prometheus gecached worden ist. Das heißt, da werden noch und nöcher Zugangscode drin sein. Das heißt, den Sublichtantrieb wird sie ohne die Ahnung von irdischer Technologie nie knacken hätte können. Also das ist auch totaler Quatsch. Komme ich gleich auch noch mal zu. Das ist in einer späteren Szene noch mal.
Na schön, hören wir mal zu, meint er, ja, ich bin Daniel Jackson, ich bin Archäologe, also Historiker. Ja, Valar steigt in den Sitz neben ihnen an die Konsole und er meint auch, ja, ich studiere hier alte Kulturen, vergangene Zivilisationen, alte Geschichte. Sagt dir die Erde was, Tauri? Und Valar, nein, wobei das sich ja später als Lüge rausstellt, weil sie sagt ein Wort, das sie gar nicht wissen kann, dass es existiert, aber okay. Ja, und denke, na gut, wir waren unterwegs, um ein paar Freunde zu retten, und Valar unterbricht ihn, ja, ist mir völlig Schnuppe. Naja, hör zu, das ist wirklich nicht notwendig, ich wollte nur, und dann, Valar ist immer noch wütend und spielt da irgendwie mit den Händen so rum, kann ich das Schiff haben? Nein, na gut, Diskussion beendet, und ja, haut die Fäuste auf die Tastatur, und oh, ein Wunder, Kommunikationssysteme sind jetzt aktiviert. Da haben wir es ja. Und sie öffnet einen Kanal und Tenat von Oran. Tenat, hier ist Valar. Wenn du mich hören kannst, dann antworte: Es ist mir gelungen, ein Schiff zu erobern, das größer und besser ist, als ich es erhofft hatte. Der Daniel hat in der Zwischenzeit die Fesseln etwas gelockert. Valar sagt weiter: Ne, wenn du die Nachricht hörst, Tenat, dann treffen wir uns am vereinbarten, festgelegten Koordinaten. Valar Ende. Und zu Daniel: Ja, und jetzt zum Hyperantrieb. Und Daniel schaut sie mal kurz an und verdreht dann nur noch die Augen. Dann geht's augenverdreht im Alkesh weiter. Dort in dem Maschinenraum sind Reynolds und Novak dabei, das Schiff wieder zum Fliegen zu bringen. Und gerade als Novak dann einen Kristall irgendwie da rumfriemelt, kommt der Hammond vorbei und ja, hier Colonel Doktor. Und Novak sagt, ja, ich habe hier die restliche Energie vom Schild auf die Vitalfunktion umgeleitet, aber ne, Antriebsaggregat, da schüttelt sie nur mit dem Kopf und Reynolds sagt auch, die Steuerkristalle für Sublicht und das Hyperantrieb sind eben zerstört. Ja, und Novak, ja, sieht aus, als hätte man das absichtlich getan. Hammond fragt nach einer Reparatur und nee, klappt so nicht, wir bräuchten wirklich halt neue. Reynolds hat da irgendwie an dieses Frachtschiff gedacht und Hammond meint, ja, der Sergeant Harriman sagte, die Vitalsysteme arbeiten da nur minimal, also es ist kaum ausreichend da für die eine Person. Aber Novak, ja, ohne neue Steuerkristalle, Entschuldigung, ne, das bringt mich noch um, ach so, wegen dem Stück auf. Reynolds sagt, na, ich gehe und Hammond, nee, ich gehe. Reynolds, ja, nee, bei allem nötigen Respekt und Hammond, keine Widerrede, noch nie hat jemand mein Schiff gestohlen und ich will es zurück. Ja, und er stampft dann wütend ab in den Maschinenraum und ist wirklich sauer. Ja, dann geht's angesäuert auch auf der Prometheuschen Brücke weiter, wo Daniel da weiter an den Fesseln zieht.
Warte. Was hier auch ein bisschen merkwürdig ist, ne, sie sagen ja von wegen, hey, an Bord des Schiffes gibt's kein Life Support, das oder nur noch wenig Sauerstoff, und hast du nicht gesehen? Ja, weißt du, die sind an Bord eines Raumschiffes. Also, dass man da keinen Raumanzug oder ähnliches hätte, ergibt sich mir noch nicht. Also, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und außerdem, die haben eine Krankenstation, also weiß ich nicht, ne? Also wenn die, ne, also wenn es nur um den Sauerstoff geht, den jetzt irgendwie so einen Sauerstofftank mitzugeben, wäre vermutlich jetzt nicht so das Problem, ne? Also wenn da drin jetzt Strahlung wäre, ne, Austritt zum Weltraum oder solche Geschichten, ne, dann wäre das ja noch was anderes, ne? Dann könnte man da ohne Raumanzug nicht überleben. Aber wenn es wirklich nur der Sauerstoff ist, ziehst du dir so ein Gerät, so eine Maske über die Nase und fertig. Also, warum das jetzt so ein Riesenaufriss gemacht wird, ich habe keine Ahnung.
Raumanzüge gibt es nicht nur auf der Enterprise, das hat kein anderes
Schiff. Das ist auch. Außerdem beschwert sich Hammond zu Unrecht. Er sagt nämlich, sie haben ein Schiff gestohlen und das würde aber jemand von der Air Force nicht sagen, das wäre ein Craft oder ein Spacecraft. Das ist ja kein Schiff, wir sind ja nicht bei der Marine.
An Bord der Prometheus auf der Brücke, da Hyperraumantrieb will sie da zum Laufen bringen, aber da gibt es nur einen Access denied vor ihren Augen und ja, wird mir verwehrt der Zugang, ne? Komisch, durch einen Code irgendwie. Und Daniel, naja, zu dumm. Na, dann schießt sie mit ihrer Handgelenkswaffe dann auf Daniel und volle Kanne an die Schulter. Der schreit dann auch und, oh mein Gott, ne? Und sie drückt dann den Fuß noch auf die Wunde. Ne, tut das weh? Ja. Und ja, sie hält dann ein Go-Ult-Gerät da immer vor die Omme nach dem Motto. Und ja, ich kann den Schmerz lindern. Und ja, ich kenne den Code leider nicht. Und sie aktiviert dann dieses Handgerät. Und dann setzt sie sich auf seinen Schoß und versorgt die Wunde praktisch handgerätisch. Bitte fühlt sich das besser an. Und Daniel schaut auf den Arm und die Wunde ist verschwunden. Du bist ein Go-Ult? Nein, aber ich war mal Wirtverein. Dann hast du also eine Aquade in deinem Blut und kannst Go-Ult-Technologie nutzen, weil er ergänzt, ja, die mich hoffentlich lernen lässt, so ein doch ziemlich primitives Schiff zu fliegen. Und Daniel ja entgegnet, ja, so primitiv, dass man sich fragt, ob sich die Mühe überhaupt lohnt. Ja, vielleicht kann man sie dann noch abbringen von, so denkt er vielleicht. Und weil er meint, eigentlich war nur die Größe ausschlaggebend. Tja, wie das so ziemlich oft der Fall ist. Und Daniel statt verwirrt umher und ja, gib mir den Code, sagt sie dann. Und sie berührt dann diese Wunde, bitte. Und ja, ich weiß es nicht. Und ja, dann verlässt sie seinen Schoß, dreht sich nochmal um und lässt ihn da erstmal sitzen und dampft ab, um das vielleicht selber irgendwie rauszufinden oder irgendwas anderes zu tun. Wir tun auch was anderes und befinden uns nun wieder im Alkesh, wo sich Hammond auf diesen Transport vorbereitet.
No, Reynolds unterhält sich mit Harriman, so von wegen, wie viel Zeit hat er denn? Und ja, vielleicht ein paar Minuten, vielleicht auch weniger. Ist er natürlich totaler Unsinn. Also wir kommen gleich nochmal drauf. Es wird ja versucht zu erklären, warum dem so sein soll. Aber im Schiff der Größe, also das ist ja ein großer, na, was ich was, mit einem Wohnzimmer, ne? Was ich was, so ein bisschen größeres Wohnzimmer mit hinten der Cargo Bay oder sowas. Da wird genug Sauerstoff drin sein, damit man da stundenlang, also vermutlich überleben kann. Als einzelner Mensch das alles wegzuatmen innerhalb von ein paar Minuten ist eher unwahrscheinlich. Also selbst wenn der Life Support ausgefallen ist, ist ja noch Sauerstoff drin. Na, wie gesagt, wir kommen gleich nochmal zu. Es wird versucht zu erklären, aber macht im Endeffekt keinen Sinn. Ne? Also die einzige Ausnahme wäre halt von wegen, es gibt einen Riss in der Hülle, der Sauerstoff wäre raus, aber dann kriegst du da ohne Raumanzug auch nichts hin. Also da bringt ja auch keinen Sauerstoff, da wirst du dann davor frieren. Also das ist auch, ja, ne, man versucht es dann irgendwie Hammond nochmal auszureden, aber der lässt sich nicht mit sich reden, steigt dann in den Ringtransporter und befiehlt dann: Go, go, go! Ja, Godspeed, wünscht Harriman, und das Ringsystem aktiviert sich. Hammond landet auf dem Cargo-Schiff. Ja, irgendwie Emergency Lighting haben wir, also alles so rot. Und Hammond geht dann einen Korridor runter und keucht aber da schon. Ja, Novak meldet sich hier so von wegen: Ich bin im Engine Room, und drittes Panel von unten in der Central Column, und Hammond fummelt dann da rum. Der blaue in der Mitte des Panels. Hammond hat schon irgendwie so eine verschwommene Sicht, also die Luft da drin scheint wirklich nicht so doll zu sein oder wenig zu sein. Aber er kriegt das Ding dann doch zu fassen, bestätigt das auch nochmal. Novak gibt ihm dann weitere Anweisungen, ne, im Panel weiter oben. Da sollte ein durchsichtiges Ding drin sein, und Hammond sieht halt immer noch schlecht. Also wir haben so eine typische Ansicht aus Hammonds Sicht, ne? So wegen: Ja, ich kann das nicht so wirklich, das Light hier ist so. Aber er zieht dann doch irgendeinen raus, bricht dann aber auch direkt zusammen, und ja, an Bord des Akashic-Engine können sie uns hören, so von wegen: Oh Gott, das waren nur 2 Minuten. Und ja, Novak hat dann eine Vermutung: Wenn dann Firefight an Bord war, ne, dann ist der Life-Support nicht, also ist das Life-Support-System vielleicht nicht in der Lage, da die Air zu recyceln. Und außerdem, ne, Staff Blasts könnten Carbondioxid ausstoßen, und in so kleinen Räumen. Und wie gesagt, es ist nicht so klein. Also ja, dann wird dann vielleicht ein bisschen mehr Kohlenmonoxid da in der Luft sein, aber
Es ist
das
jetzt
ist
kein
halt nicht
Shuttle
so.
oder so, es ist wirklich, ja.
Ja, vor allen Dingen ist es jetzt auch nicht so, ne, wir haben da vier, wobei haben sie da, ne, haben sie überhaupt nicht. Sie haben da überhaupt gar keine Leichen gefunden. Also Hammond ist auf keine einzige gestoßen. Die toten Jafar waren an
Das waren
Bord
andere
des
Stadt.
Alkesh. Das heißt, ja, was soll denn da drin passiert sein? Die Person, die da drin war, also vermutlich Vala, ne, die von dem Alkesh angegriffen worden ist, die ist dann darüber in Form des Supersoldaten und hat die alle ausgeschaltet. Ja, also wer hat denn da drin dann auf wen gefeuert? Vala auf sich selber, hat ein bisschen Probestunden mit ihrer Stabwaffe. Also,
Das ist
das
die
war.
unentdeckte Folge.
Also, das ist auch wirklich so lame. Auf dem Cargo-Schiff sehen wir aber mittlerweile, dass Hammond sich irgendwie wieder berappelt hat. Also, beziehungsweise, was heißt berappelt? Er kriecht über den Boden Richtung Ringtransporter, bricht vorher noch zusammen, aber schmeißt die Ringe also mit letzter Kraft dann in den Ringtransporter. Und die Ringe aktivieren sich plötzlich, und die Kristalle landen auf dem Alkesh. Und wir sehen aber Reynolds, der dann im Cargo-Schiff ist und Hammond direkt in den Transporter-Ring auch reinzieht, und an Bord des Alkesh geht es dann auch weiter. Harriman hat mittlerweile die Kristalle genommen, hat sie Novak gegeben, und der Ringtransporter wird nochmal aktiviert. Hammond taucht dann auf. Reynolds kniet immer noch über ihm. General ist bewusstlos, und ja, er atmet wohl nicht mehr. Und Novak hier Mund-zu-Mund-Bearbeitung, Mund-zu-Mund-Beatmung, und Reynolds, ja, keine Ahnung. Er ist davon wohl nicht begeistert, beugt sich aber dann trotzdem vor und will loslegen, aber dann ist er so. Vielleicht hat Reynolds auch Mundgeruch, und Hammond hat das, ich weiß nicht, so irgendwie so. So Riechsalz hilft ja auch, weißt
Ja,
du? So,
genau.
Oh, der leckere Döner, den es heute in der Kantine gab. Ja, oh cool, der Typ ist wieder am Leben. Und ja, Hammond greift sich Reynolds und mit heiserer Stimme ihm ins Ohr so: Get the ship moving. Und Novak: Na, was hat er gesagt? Wir sollen das Schiff hier in Bewegung setzen. Und Novak entfernt sich hickenderweise, und ja, Reynolds hilft dann dem General aufzustehen. Wir sehen einen kurzen Shot, wie die Prometheus durch den Raum fliegt. Die Prometheus bewegt es sich weiter, und Vala sehen wir dann vermutlich im Kontrollraum, also unten im Maschinenraum, die da in Kristallen rumfummelt, und zieht dann einen unkolorierten, also einen durchsichtigen Kristall heraus. Wir sehen dann auch plötzlich auf der Prometheuschen Brücke, dass Vala die Hyperdrive somit wohl freigeschaltet hat, weil der Bildschirm sagt ihr so wegen: Hyperdrive Plotting Course steht dann da. Auch interessant, was ich so ein bisschen merkwürdig fand: Wir haben hier eindeutig gerade Goa'uld-Technologie gesehen, aber der Hyperdrive ist Asgard-Technologie.
Ja.
Also das passt da irgendwie nicht so. Also dass Vala, ne, mit dem Wissen eines Goa'ulds, der mal in ihr war, mit Goa'uld-Technologie umgehen kann, ja, keine Frage. Bei Asgard-Tech bin ich mir nicht sicher, aber es war ja auch kein, das ist, also es macht auch überhaupt keinen Sinn. Ja, wie dem auch sei, Vala ist begeistert. Dann taucht Daniel plötzlich auf, hat eine Set in der Hand und hier, Waffen runter, ne, weg von der Konsole. Ach, das gefiel mir besser, als du noch hier festgemacht warst und hier gegen die Wand, Waffe weg und dann nimmt sie den Handschuh mit der Supersoldatenwaffe ab, zieht auch die Handschuhe dazu aus und Vala sagt dann, hier, also bitte, der Anzug hier, der absorbiert auch Z-Blasts, was natürlich auch totaler Quatsch ist, weil sie hat nur dieses Unterhemdchen, also dieses schwarze Leibchen darunter an, sie hat die Rüstung nicht an, das heißt, ne, was versucht sie hier Daniel einzureden? Also dass hier der schwarze Body dann das aufhält, das ist ja Quatsch. Die Rüstung hält das auf und nicht der Body da drunter. Na, so auf dem Weg, dann solltest du vielleicht auf jeden Fall, Danny geht dann auch nicht drauf ein, sagt er, hey, dann solltest du vielleicht aber deinen Kopf bedecken. Und ja, so auf dem Weg, du wirst jetzt erstmal das Schiff zurückfliegen lassen. Ja, weiß nicht, sagt sie. Na, also, weiß nicht, also wenn ich dich hier mit der Waffe bedrohen würde, wäre das jetzt nicht meine erste Wahl. Und ja, okay, er befiehlt hier aber dann mit Winken da sich wegzubewegen. Daniel versucht es dann selber, er hat wohl doch Security Codes, aber wird abgelehnt. Und Daniel ist total irritiert und fragt auch Vala, hier, was ist denn hier? Ja, ich habe die Access Codes geändert und so wegen, ich kann jetzt, bin jetzt die Einzige, die jetzt in die Navigationssysteme, was natürlich auch Quatsch ist, ne? Also wie lange soll das jetzt gedauert haben? Ne? Also sie hat den Kristall da unten, sie hat den Hyperdrive freigeschaltet. Wann hat sie denn jetzt bitte noch das ganze Ding umprogrammiert? Also das macht auch, also wirklich Mumpitz. Also das ist wirklich Quatsch. Also in der Folge passt die Hälfte so überhaupt nicht zu dem, was eigentlich hier zum Ausdruck gebracht werden soll. Daniel ist aber auf jeden Fall auch sehr ungehalten. Nicht nur ich, und sagt dann, hier, da macht das rückgängig. Und weil ja, hunderte von Leben sind hier in Gefahr. Und pep, pep, pep. Ich versuche hier meine Leute, die letzten meiner Leute zu retten. Und dieses Schiff ist ihre einzige Hoffnung. Das hat auch so ein bisschen was in Star Wars. Ihr seid meine einzige Hoffnung, Obi-Wan Kenobi. Ja, damit hättest du dann vielleicht auch direkt anfangen sollen, sagte Daniel. Würdest du mir dann wirklich geholfen haben? Ja, ne, wir sind doch selber auf einer Rescue-Mission. Und dann werden sie aber unterbrochen. Da kommt ein Piepen aus der Konsole und ja, was ist denn das? Und da ist ein Schiff aufgetaucht, kann Daniel dann sehen. Oh Gott, hier gibt es ganz viele Goa'uld, sagt Vala. Und vermutlich sind es nicht deine Freunde. Und ja, ich habe das Schiff nämlich total ausgeschaltet, bevor ihr angekommen seid. Werden wir sehen. Daniel tippt auf jeden Fall am Computer rum. Hier, Schilder und Waffen sollten wir vielleicht anschalten. Ich werde sie erstmal anrufen. Dann greift sie ihn aber an. Man haut sich gegenseitig auf die Nase, mal der Ellbogen hier. Ja, und beide beschweren sich. Ne? Die war da so, sie hast mich geschlagen. Und Daniel, du hast mich doch auch geschlagen. Und wir könnten auch einfach Sex haben. Dann wird nochmal ein bisschen getreten. Daniel geht zu Boden, wird an den Ohren gezogen. Das hat so ein bisschen was von Ferengi, irgendwie so, ne? So sexuelle ja. Spannung und an den Ohren rummachen.
Ja, zu kleine Ohren vielleicht.
Ja, also auf jeden Fall, man rollt sich über den Boden in einer unsexy Art und Weise. Daniel wird dann durch ein Glaspanel geschubst und hinter einer Konsole kommt er zu liegen.
Klingon nennt das Vorspiel, ja.
Dann kriegt er noch einen Feuerlöscher in die Eier und fällt dann irgendwie um. Ja, wie gesagt, ne, Daniel bringt sich hinter einer Konsole in Sicherheit, beziehungsweise fliegt darüber und an Bord des Alcash geht es an der Stelle weiter.
Ja, Hammond ist anscheinend wieder auf den Beinen und Reynolds fragt nach dem Befinden. Ne, ja, danke, danke. Ja, wir haben die Prometheus jetzt eingeholt, meint Reynolds, und Hammond findet, das ist doch super gemacht. Das war nur was, Novaks Job, das kann ich mal lesen. Sie grinst ein bisschen verlegen und schluckauft weiter vor sich rum. Ja, wir haben keinen Kontakt zu ihr, Sir, meint Walter. Ja, auf der Prometheus-Brücke. Daniel kriecht da links von der Konsole um die Ecke nun wieder, um vor der Valla zu landen, die über die Konsole springt und ihm den Weg versperrt. Ja, und er dreht sich dann um, will in die andere Richtung krabbeln, aber Vala packt ihn an den Kragen und springt auf seinen Rücken. Ja, Daniel schafft es dann aufzustehen und Vala sitzt jetzt auf den Schultern, hält sich noch irgendwie an der Decke fest, aber ihre Beinmuskulatur drehen praktisch Daniel fast hier irgendwie die Luft weg oder so, aber er kann sich dann mit seinen Armen so dagegen drücken, befreien aus dem Klammergriff. Ja, gezielt holt dann Vala Schwung und tritt ihn dann aber mit voller Kraft in die Brust, gegen die Brust. Ja, er geht dann zu Boden. Sie lässt sich dann fallen und setzt sich auf seinen Bauch, und beugt sich über ihn und Walle ausatmet. Na, sind wir jetzt fertig? Und Daniel, ich schon. Und sie zieht ihn dann nach oben, Nasenspitze an Nasenspitze und streicht ihm über die Wange und küsst ihn dann, drückt ihn dann wieder von sich weg und, also er drückt sie weg und meint, ja, du bist auch völlig irre. Sie holt dann aus und verpasst ihm dann noch eine Kopfnuss, also so Wrestling, jetzt gehen wir in die Wrestling-Nummer rein, nachdem dann Daniel bewusstlos zu Boden geht, arbeitet sie dann an der Konsole halt weiter und denkt, das ist jetzt alles hier Paletti und geklärt. Anscheinend war er vielleicht gar nicht so bewusstlos, der Daniel, und er schafft es dann mit einem Schuss aus der Set, sie erstmal außer Gefecht zu setzen, bestimmt nur temporär. Auf der Alkesh-Shen-Brücke sehen wir eben die Prometheus und Hammond fragt nach den Waffensystemen und die seien aktiviert, wir sind auch in Reichweite. Ja, Hammond meint, ja, ziehen sie auf die Aggregate, Sublichtantrieb soll zerstört werden, aber in genau dem Moment verschwindet die Prometheus durch den Hyperraum eben und ja, das stellte Reynolds auch nochmal fest für die, die das nicht irgendwie gecheckt haben. Auf der Prometheus sind wir in einem Badezimmer. Walla liegt da auf dem Boden und nur langsam kommt sie wieder zu sich, fasst sich erstmal an den Kopf und steht da langsam auf und guckt an sich runter und merkt, dass er halt neue Klamotten anhat. Meint jetzt, hier bin ich und na super, meint sie. Ja, und auf der Prometheus, auf der Brücke, Daniel ist jetzt da und steuert das Schiff wohl und er schaltet die Kamera auf dieses. Aber ist das ein Badezimmer? Ist das eigentlich eine Brücke gewesen? Oder weil hier Badezimmer steht? Ist da kein Badezimmer eigentlich. Ja. Beobachtet dann praktisch die neue Begleiterin da und die läuft in diesem kleinen Raum auf und ab und Daniel sagt, ich sehe dich und sie geht dann zur Kamera und winkt da. Na, hat es dir gefallen, mich auszuziehen? Und Daniel, ja, das war doch deine Idee. Ja, ich hätte es lieber bei Bewusstsein erlebt. Du weißt schon, damit ich dich ablenken und dir gegen den Kopf treten kann. Und Daniel, ja, ich hatte natürlich die ganze Zeit die Augen zu. Und Walla glaubt mir, ja, na klar. Auf dem Bildschirm sehen wir dann, wie sie in die Hocke geht und da rumläuft. Und die ganze Zeit patscht Daniel mit den Fingern auf dem Bildschirm rum und versucht praktisch die kleine Kamera Walla so zu zerquetschen. Also er dreht auch langsam völlig durch. Sehr witzig. Daniel fragt, ja, wo geht's denn jetzt hin? Und Walla, na, ich hab doch gesagt, ne, meine Leute retten, kannst du mich hier bitte mal wieder rauslassen? Und Daniel, nein. Ja, weißt du, ich habe schon seit Tagen nichts gegessen, meint Walla, also mach dir den McKay. Daniel verdreht die Augen und sie macht sich da auf der Toilette bequem. Und Daniel, ja, könntest du mir bitte den Zugriff, also die Kontrolle hier auf die, was? Wie bekomme ich Kontrolle auf die Navigation, Walla? Ja, ich finde es super, dass du hier eine Gefangene verhungern lässt. Ne? Komm schon, Daniel, du hast mich nackt gesehen. Du könntest mir wenigstens etwas zu essen geben. Ja, er nimmt dann seine Brille ab und man sieht, seine Augen sind schon rot und er schüttelt nur genervt den Kopf. Wir springen in den Konferenzraum der Prometheus. Auf dem Tisch liegt da wirklich wahrscheinlich alles, was die Prometheus an Nahrungsmitteln hat, würde ich jetzt mal schätzen. Also richtig viel aufgetischt. Und Daniel sitzt am einen Ende und Walla am anderen. Und ja, Walla ist da fröhlich vor sich hin. Daniel hat die Set immer noch auf sie gerichtet oder zur Sicherheit halt. Und na, hast du keinen Hunger? Und sie schmeißt ihm eine kleine Melone rüber. Aber ja, die fällt dann auf den Boden. Und Daniel, nein, danke. Kennst du die Tok'ra? Ja. Und Walla erzählt, dass vor 10 Jahren gab es da eine Tok'ra-Rebellion auf meinem Planeten, sagt sie. Das Volk erhob sich gegen den Go'uld, nachdem die Jaffa besiegt worden waren, wurde der gefangen genommen und tagelang da ohne Unterlass gefoltert. Ich war der Wirt dieses Go'uld. Die Leute haben nicht verstanden, dass es der Symbiont war, der so brutal über sie geherrscht hatte. Ja, und irgendwie haben sich die Tok'ra verantwortlich gefühlt und wollten mein Leben retten und entfernten den Go'uld-Symbionten und haben mich da wieder gesund gepflegt. Und ja, du hast doch gesagt, irgendwie dein Volk wäre in Gefahr, meinte Daniel. Und Walla, naja, es war nur eine Frage der Zeit, bis ein anderer Go'uld auftauchte, ein Systemlotz namens Camulus. Kann man ja auch noch. Dann sind die Tok'ra verschwunden. Mein Volk wollte sich nicht unterwerfen und der Camulus befahl eben alle Überlebenden zu töten. Wir kontrollierten mehrere Schiffe, Truppentransporter, Frachtschiffe, Alkesh und viele von uns wurden dann gerettet und auf einem bewohnbaren Mond in unserem System da ausgeflogen. Die Schiffe haben Flüge durchgeführt und die meisten von ihnen wurden abgefangen und zerstört. Camulus hat dann nie von unserer Rettung erfahren und da waren wir halt deshalb in Sicherheit. Das einzige Problem war, dieser Mond hat kein Sterntor und das ist natürlich ein Fehler, weil sie müsste Scharpe Ei sagen. Sie kennt nämlich die Menschen nicht, hatte ich ja vorhin schon gesagt.
Ja, da sind aber mehrere Fehler in der Folge drin. Also zum einen, dass da ein Tok'ra daherkam und das Volk überzeugt, dass sich gegen ihren Gurult aufzulehnen. Das klingt so überhaupt nicht nach Tok'ra, ne? Das wissen wir, das haben wir ja auch schon ein paar Mal versucht. Ne?
Mit eigener Regie.
Da ist ja dann zum Beispiel auch schon die Allianz dran gescheitert, ne? Weil die Tok'ra halt sagen, nein, wir wollen hier keinen offenen Kampf, nein, nein, nein. Ne? Und das passt ja überhaupt nicht zu dem, was die Jafar wollten. Also das ist Quatsch. Also da hätte Daniel schon direkt wissen müssen, dass sie irgendwie einen Quatsch erzählt. Außerdem mit diesen wenigen Schiffen da irgendwie x-tausend Mal zwischen dem Planeten und seinem Mond rumzufliegen, also mal ganz ernsthaft, das ist jetzt das dollste Versteck überhaupt. Das findet natürlich überhaupt niemand. Also das ist ja auch sie, also bitte, ne? Und ja, okay, du hast erzählt von wegen, ne, das mit dem Chopper-Ei, das müsste natürlich so heißen. Und nicht Stargate.
Dann meinte Daniel, okay, die Falle schnappte dann zu. Und ja, weil er meinte, ja, nur noch wenige Schiffe und das war nicht genug, um da alle, den allen irgendwie umzuziehen. Und ja, das war dann kein Problem. Commodus zeigte wenig Interesse an den anderen Planeten im System. Eine kleine Truppe sollte das Tor beschützen. Wir benutzen dann die Schiffe, um herauszufinden, was passierte und um alles, was wir da zum Leben brauchen, zu stehlen. Und Daniel, du weißt schon, dass Commodus erledigt ist, oder? Er wurde von Baal besiegt. Und ja, weil er und Baals Truppen durchsuchen jede bewohnbare Welt in Camelus Territorium. Seine Schiffe sind überall, nur eine Frage der Zeit, bis da mein Volk gefunden wird. Und deshalb hast du aus Verzweiflung das Alkesh gestohlen, weil er, ja, das wurde bei dem Feuergefecht fast zerstört. Ich habe nur gehofft, eines von unseren Schiffen würde auf meinen Notruf antworten. Du kannst dir bestimmt vorstellen, was für ein Riesenglück es für mich war, als ihr aufgetaucht seid. Euer Schiff ist groß genug, um mein Volk zu retten und zu einer Welt zu bringen, die nicht beherrscht wird von Gur-Ult. So, immer so ein Klassiker, ja, dein Schiff ist groß genug, um ein Volk zu retten, da muss das Volk aber nur aus 100 Personen bestehen oder so. Aber Daniel bringt sie dann wieder in diese Zelle, die immer noch irgendwie als Badezimmer zählt. Aber es ist doch gar kein Badezimmer. Ich weiß jetzt nicht, warum da immer Badezimmer steht. Musst mich hier nicht wirklich einsperren und denn ich glaube schon, doch. Ja, was bringt denn dir das? Das Schiff fliegt doch automatisch zu uns in meine Heimatwelt. Du kannst es gar nicht verhindern. Und Daniel, ja, naja, auf deinem Planeten erkläre ich deinem Volk die Situation und da gibt es dann vielleicht eine Lösung. Und weil er, ja, mein Volk wird dir sicher nicht trauen, du musst das Reden schon mir überlassen. Daniel denkt da kurz drüber nach und nee, doch nicht. Und weil er so Daniel und ist wütend, hämmert er gegen die Tür und was ein Jammer, meint sie noch. Und dann gehen wir auch jammernd vielleicht zur Brücke der Prometheus.
Genau. Ja, wir sehen auch ganz kurz einen Planeten, ne, irgendwie einen Shot aus dem Weltraum, wie die Prometheus da ankommt. Es fliegt auch in Richtung Mond, ne? Wir haben ja von einem Mond gesprochen. Soweit hatte sie schon mal nicht gelogen. Auf der Brücke sitzt Daniel auf jeden Fall im Kontrollkommando-Chair und ja, hört dann eine Stimme aus dem Comp-System und Vala, das ist Tenat, ja, die haben dich auf unseren Scannern und Daniel antwortet dann und ja, man, auf der anderen Seite ist man irritiert, wo ist denn Vala? Ja, die kann gerade nicht. Er hat aber nicht erzählt, dass ihr mit irgendjemandem zusammenarbeitet. Ja, hier, ne, ich weiß, ich schulde euch eine Erklärung. Lange Geschichte. Ja, also wir werden das auf jeden Fall von dir persönlich hören, wenn wir dein Schiff inspizieren. Und Daniel mit Blick auf irgendeinen Computer guckt dann auch so viel. Das ist gut, weil das Schiff beginnt gerade mit dem Landeanflug, was auch ein bisschen merkwürdig ist, weil das ist die kritischste Phase, also dass man das automatisiert macht, weiß ich nicht. Ob man das unbedingt wollen würde, weiß ich nicht. Also das war auch wieder so lazy irgendwie, ne? Also theoretisch hätte man einen Shot machen müssen, dass man sich dann irgendwie im Weltraum trifft oder so. Das hätte vermutlich einfach mehr Geld gekostet. Und wollte man sich sparen. Ja, Daniel verabschiedet sich auf jeden Fall. So, ich sehe euch dann unten. Wir sehen, wie die Prometheus hinuntergeht und landet neben zwei nicht-humanoiden Aliens. Hat so ein bisschen was von Jar Jar Binks mit den, nee, Quatsch, nicht Jar Jar Binks. Hier bei Star Wars gibt es auch diese Viecher mit den, mit rechts und links diesen Fleisch fortsetzen am Kopf.
So ein bisschen, oder? Reptoiden. Bisschen,
das ist aber, genau, das, ja, ist so ein bisschen, das ist so eine Mischung aus beidem, ne? Also hier von wegen so ein bisschen Jar Jar Binks mäßig und rechts und links halt diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die Rasse, keine Ahnung, ich habe bei Star Wars keine Ahnung, hier sieht es blau. So einen, ja, blauen Charakter, ne? Mit so rechts und links und so ein Ding da dran. Und ja, sie stehen auf jeden Fall vor einer Metallkiste und ja, Vala versucht irgendwie in der Brick auf jeden Fall da die Zellentür zu öffnen, indem sie irgendwelche Kabel anfasst, kriegt aber einen geballert dabei. Und ja, schaut dann zur Kamera hoch und sagt: Ja, au, au, hier Daniel, du wolltest hier die Wahrheit. Ich erzähle dir da: Daniel, bist du denn da? Auf der Preparatorischen Brücke ist der Comanche aber mittlerweile leer, aber wir sehen Vala auf dem Monitor und sie erzählt: Na, ich hoffe, du kannst mich hören. Na, der Planet ist nicht meine Heimatwelt. Na, aber egal, was du tust, geh nicht nach draußen. Ja, wir sehen auf einem anderen Bildschirm, dass Daniel mittlerweile ausgestiegen ist und auf die Aliens zugeht. Er hat die Super-Soldaten-Rüstung an und nur sein Kopf ist frei. Und die Aliens haben wir ja gerade schon beschrieben. Interessanterweise, das hat man gar nicht gesehen, bei IMDb stand, die Aliens haben klingonische Disruptoren dabei.
Ah, okay.
Also die Waffen, die die haben, sind klingonische Disruptoren. Man hat sich die wohl am anderen Set geliehen. Ja, der hier begrüßt sie, Tenat, gespielt von Morris Chapdelaine. Einmal Andromeda, einmal Battlestar, fünf weitere Male SG-1 in verschiedenen Rollen, zweimal Fringe, Producer eigentlich von Van Helsing. Ja, wer bist du? Und ja, Daniel stellt sich dann vor, und er wäre, sein Nachname wäre Olo, Hans Olo. Ne? Das ist natürlich eine Star Wars-Referenz. Und wo ist denn Vala? Ne, drin. Ja, wir machen aber nur Geschäfte mit Vala. Und ja, ach, Geschäfte. Ja, heute überrascht mich nichts. Ne? So von wegen, ne? Sehe ich überrascht aus. Und Tenor irgendwie, hä, was? Ja, so von wegen, ich habe eigentlich gedacht, hier warten irgendwelche Flüchtlinge, die irgendwie transportiert werden müssen. Aber also menschliche Flüchtlinge, na, also nicht, dass hier irgendwas mit euch falsch ist, aber wir haben das Naquada und ja, öffnet das Ding dann auch und da drin sieht man tatsächlich. Naquada, ein Riesenhaufen, waffenfähiges Naquada, sagt dann Tenat auch, und oh, das ist aber toll. Ne, das war der Preis, auf den wir uns geeinigt haben. Das Schiff ist, ne, es war impressive in size, ne, aber wir können den unterbricht dann. Weißt du was? Da gibt es hier ein riesen Misunderstanding. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich werde euch nicht das Schiff verkaufen. Und dann ziehen die Aliens natürlich ihre Waffen. Daniel seine Set und ne, das ist nicht wirklich nicht. Na, wir haben einen Deal. Na, wir müssen dieses Schiff haben und ja, plötzlich kommen Deathglider daher und feuern auf die Prometheus und Tenat, du hast dich verfolgen lassen und Daniel, ja, of course we were. Ich weiß nicht, warum er das sagt. Wisst ihr was? Ich würde gerne da bleiben und auch mich weiter unterhalten. Dann settet er das eine Alien, Tenat feuert auf ihm. Trifft ihn auch, aber hat keinen Effekt wegen der Supersoldaten-Suit. Denn ihr settet dann auch Tenat und rennt back in zu Prometheus. Eigentlich hätte er das Ding einsacken müssen. Hier das waffenfähige Naquada, weil das ist
Ja.
ja auch jetzt nicht so. Ja, keine Ahnung. Woher die jetzt plötzlich auf jeden Fall kommen, wir wissen es auch nicht. Das ist auch so, weißt du, auch so Lazy Writing, weißt du, so aus dem Nichts. Zack, huch, da sind ein paar Todesgleiter. Woher sie herkommen, keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Und vor allen Dingen sagte Vala ja im letzten Bezirk, wo sie gewesen sind, da würde wohl viele, viele geholt sein. Die sind aber durch den Hyperspace geflogen. Also das ist noch eine ganze Zeit weg. Ne? Und warum sollte man sich auf einem Planeten irgendwie zu illegalen Schmuggelaktivitäten treffen, wenn man weiß, da sind die Goa'uld? Also das macht auch überhaupt keinen Sinn, dass man da jetzt zufällig auf irgendwelche Deathglider stößt. Vielleicht waren die auch auf Risa und waren auf dem Weg zurück oder so.
Ja, Urlaub gehabt.
Ja, wir sehen Daniel, der durch die Korridore der Prometheus rennt. Er schmeißt dabei auch die Supersoldatenrüstung von sich. Ja, man sieht immer wieder, dass Funken aus den Konsolen schlagen, aus den Wänden schlagen. Und auf der Brücke angekommen, sieht man Vala wieder auf dem Videoscreen. Ja, Daniel, was ist denn da? Ja, wir werden angegriffen von Gleitern. So von wegen hier, du sagst mir jetzt, wie man die Schiffssysteme aktiviert. Ja, hier, lass mich raus, dann helfe ich dir. Gott, ey. Ja, dann explodiert irgendeine Konsole in der Nähe von Daniel. In der Brick kommt dann Daniel daher. Ne, war da, grinst ihn an. Er hat aber seine Set dabei. Los hier, los, los, los. Keine Speränzchen. Und dann geht es in Richtung Brücke. Sie erkundigt sich nochmal nach ihren Käufern. Und was mit dem Naquada? Und Move! Weißt du, wie viel das wert ist? Und ja, ne, dann hat Daniel aber auch genug. Er nimmt sie, schmeißt sie sich über die Schulter Und ja, sie protestiert zwar, aber dann rennt er in Richtung Brücke. Vor der Brücke lässt er sie hinab und ja, sie setzt sich neben ihn auf einen der anderen Sessel und los. Na, sie tippt da am Computer rum und sagt dann: Hier, kannst die Schilde aktivieren. Daniel macht das dann auch. Wir sehen, wie die Prometheus vom Boden abhebt. Die Alkesh, Quatsch, die Gleiter schießen immer noch, prallen aber am Schild ab und. Ja, ne, denn ja auch so, hier, worauf wartest du noch? Ne, Hyperspace kann ich nicht, ne, wir haben so viel Hull-Damage bekommen, ne, das, aber wir haben, da kommt jetzt auch ein Alkesh rein, hier, macht die Waffen bereit und ja, ne, wir sehen, wie das Schiff weiter aufsteigt und behakt wird und ja, die Schilde sind bald ausgefallen und Daniel sieht auf seinem Waffensystem, dass dasselbige jetzt auf die Angreifer feuert. Und das sehen wir auch von außen. Also viel, viel Geballer. Man trifft aber nichts. Also wirklich gefühlt so überhaupt nichts. Na, und ja, ne, so von wegen, wir sehen an Bord der prometheischen Brücke halt immer noch, ne, Rauch, Qualm, Funken, die fliegen. Und ja, war da berichtet, ja, die Schilde sind unten, wir haben auch fast keine Waffen mehr. Wo ich mir dann auch denke, weißt du, du fliegst ins Unbekannte und hast nur für 5 Minuten Waffen? Also und kannst noch nicht mal drei Alkesh und zwei Gleiter. Das ist das. Ah, weißt du, hallo, Hammond hat damit ganze Mutterschiffe abgewehrt und jetzt hat man weder Munition noch den Skill, um so ein paar Mini-Dinger abzuschießen. Also das ist auch. Oh wei. Dann sehen wir auf jeden Fall draußen im Weltraum, wie ein anderes Alkesh plötzlich auf ja, andere Goa'uld-Schiffe schießt. Und Daniel beobachtet das auch auf seinem Viewscreen und Vela hat das wohl auch mitgekriegt, was passiert denn da? Ja, hier ein Alkesh hat ein anderes abgeschossen. Und ja, an Bord des einen Alkesh sehen wir auch Hammond und Reynolds und Novak. Und Hammond gratuliert dem Sergeant. Na, nehmen Sie das Second Alkesh auch unter Feuer. Harriman grinst sich ein zurecht und drückt auf die Feuerorgel. Wir sehen, dass das weitere Cash in die Luft fliegt und die Gleiter abdrehen. Und über das Comm-System meldet sich dann auch Hammond bei Dr. Jackson. Do you copy? Do you copy? Und ja, großartig, Ihre Stimme zu hören, Sir. Und ja, alles gut bei Ihnen und uns geht es gut. Da geht aber auch interessanterweise auch keiner drauf ein, ne? We're fine, Sir, sagt Daniel, ne? Also. Ja, aber ja, wir wechseln zurück nochmal kurz. Das ist alles jetzt nur noch so kleine Szenen. Mach du lieber mal weiter, sonst hast du gleich gar nichts mehr.
Können wir sie an Bord besuchen? Und Daniel so, ja, einen Augenblick, Sir. Und meint zu Valar, ja, gib mir mal hier das handfrei, also das System. Die Gleiter haben vermutlich auch, also werden vermutlich von einem Mutterschiff irgendwie da in der Nähe sich dahin zurückgezogen. Und wir müssen jetzt hier weg. Aktiviere das System und sie nickt dann und macht es auch. Ja, verstanden, Sir, wir sind bereit. Baller schaut ihn an und was wird jetzt aus mir? Ja, bin ich nicht sicher, meint Daniel. Und hört zu, Daniel, was geschieht, was auch immer geschieht. Ich will nur, dass du weißt. Und ja, weiter geht's dann irgendwie nicht im Dialog, denn Daniel verpasst ihren Setschuss und ja, genervt schüttelt er den Kopf. Es ist die Kopfschüttelfolge.
Ist aber interessant, weil sie wurde ja erst vor kurzem gesettet, eigentlich müsste sie jetzt tot sein.
Tot oder schon aufgelöst wahrscheinlich? Ja, oder?
Ja, das war dreimal. Ne? Aufgelöst noch
Ja.
nicht, aber tot müsste sie
Ja
jetzt sein.
gut, aber da gibt es ja immer so eine Zeit dazwischen, die
Ja, so lange ist
wahrscheinlich
das jetzt nicht her,
43,7 Minuten
also.
beträgt. Das müssen die Wissenschaftler dann mal von euch da erklären. Auf der Prometheus, die alte Crew ist an Bord. Novak, Hammond und Daniel kommen aus dem Fahrstuhl. Und Novak konnte da die Schilde und Hyperantrieb wieder aktivieren. Allerdings, Hülle ist schon in Mitleidenschaft gezogen. Fun Fact, das sieht man gar nicht von außen, aber okay. Lange Reisen im Hyperraum sind nicht zu empfehlen. Dann müssen wir wohl zur Erde zurück, meint Hammond. Und Daniel fragt, wie lange wird denn die Reparatur dauern? Und Novak, keine Ahnung, schwer zu sagen. Ja, gute Arbeit, Doktor. Sowohl hier auch als auf dem Alkesh. Novak ist erfreut und ja. Hey, Novak. Und dann, was? Der Schlucker ist weg, meint Tindel. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube, ich hatte einfach zu viel Spaß. Und dann in genau dem Moment wollte er über einen Lautsprecher, ja, Sicherheitsteam auf Ebene 4, die Gefangene konnte entkommen. Und Tindel, ja, Ringraum und er und Hammond rennen los. Novak hingegen wartet nochmal kurz, aber ist erstaunt, dass kein Schluck aufkommt. So, wow, okay. Auf der Brücke, Hammond fragt nach dem Status und Walter, ja, Sicherheitsteam 1 antwortet nicht und die Ringe auf Ebene 4 wurden soeben aktiviert. Ja, im prometheuschen Ringraum. Wir sehen da noch das letzte Licht der Ringe, als Daniel da reinstürmt und ja, er sieht die bewusstlosen Crewmitglieder und schnappt sich eine Funke. General Hammond, SG-3 ist wieder zurück. Valla ist auf dem Akesh. Ja, und dann sehen wir nur noch dessen Rücklichter des Schiffes sozusagen und Hammond stellt auch fest, dass die Antriebsaggregate aktiviert, anvisiert werden sollen, mein Gott. Und Walter, ja, Ziel fixiert und es ist aber alles zu langsam. Daniel sprintet zurück auf die Brücke ganz schnell anscheinend. Ja, das Ziel ist verschwunden, meint Walter. Tja, und das Akesh verschwindet dann soeben im Hyperraum. Und Walter, ja, Sir, ist halt jetzt weg. Können wir das verfolgen? Nein, Sir, unsere Langstreckenscanner wurden soeben lahmgelegt und Daniel, naja, sie ist gut. Ende. Trivia.
Das aber auch wieder sowas, ne? Also wie soll jetzt die Sensoren da wieder, na, also da, wo es gerade in den Kram passt, jetzt ist das auch totaler Quark. Also,
Naja, hat Valla offscreen alles ausgeschaltet. Trivia. Anflug der Prometheus auf dem Planeten ähnelt dem rasenden Falken auf Yavin 4 aus Star Wars. Genau. Robert C. Cooper.
Das hatte aber auch was von der einen Folge, wo die Voyager auf diesem Mimic-Planeten landet.
Ja, stimmt. Wobei ich glaube, das liegt einfach am Kamerawinkel wahrscheinlich, ne? Dass das ja, kann sein. Einfach so nicht so oft verwendet wird und wenn, dann merkt man es eigentlich. Genau, Robert C. Cooper war es, der dem Skriptentwurf von Damien Kindler einige humoristische Elemente hinzufügte, was im Grunde dann Valas Charakter formte, den wir jetzt dann kennenlernen werden. Joseph Maluzzi hatte zuerst Bedenken, ob es nicht ein bisschen too much Humor für die Episode sei, aber hat sich dann die Zweifel zerstreuen lassen, als er die Aufnahmen sah. Die Musik hier ist übrigens die gleiche wie Roter Himmel, Staffel 5, Folge 5. Ist mir natürlich nicht aufgefallen. Genau, das wird noch enthüllt. Ne? Homeland Security ist er da Leiter der Hammond geworden und zum Generalleutnant befördert worden. Und das ist eine Episode, das ist jetzt auch gar nicht so oft, wo halt kein Stargate vorkommt. Wobei das ja falsch ist, es wird ja darüber gesprochen, aber man sieht es nicht. Genau, der Name der Figur Gary Jones lautet bestätigterweise SMS Sergeant Walter Harriman, geändert von Walter Davis, wie in früheren Episoden festgestellt, ja. Also es ist immer noch ein Ding mit diesem Namen. Es wird nie vorbei sein. Als Jackson Valla Maldoran beim Essen zusieht, sieht man hinter ihm auf dem Bildschirm Nachrichten von der Erde laufen. Ob das beabsichtigt war oder ein Versehen, ist unklar. Was noch geändert wurde, also in einem früheren Drehbuchentwurf hieß eben der Valla'sche Goa'uld-Symbiont. Okay, das kommt jetzt hier noch nicht so wirklich vor, glaube ich. Aber er hieß wohl mal Gynnar. Und später dann wird sich das aber, Spoiler, als Ketesh herausstellen. Also das wurde halt nochmal geändert.
Also hier kam das nicht vor, ne?
Nee,
ne?
Es wurde ich nur dachte,
Carmulus ja, und Baal genannt.
Genau, ich dachte auch irgendwie, deshalb fand ich es ein bisschen komisch, dass es bei der Trivia zu der Folge stand. Also es hatte was mit Valla zu tun, aber jetzt nicht wirklich in der Folge, aber na gut. In einem früheren Drehbuchentwurf erzählte Valla Daniel, dass ihr Folge nach dem Sturz der Geult erfolgreich Geult-Technologie gestohlen und zu ihrem Vorteil eingesetzt habe. Sie hätte viele Schlachten gewonnen, bevor Baal schließlich seine Macht über sie brachte und den Widerstand zerschlug. Die Überlebenden mussten auf einen nahegelegenen Mond fliegen. Valla war im früheren Entwurf auch kein Wirt für Geult, also da hat man sich das irgendwie halt nochmal anders überlegt. Wie im DVD-Audiokommentar zur Episode erwähnt wird, ähnelt Vallas Aussehen dem ersten Auftritt von, ich kann es nicht aussprechen, Aaron Sun, also Claudia Blacks Rolle in der Fernsehserie Farscape, die ich nie gesehen habe, wobei sich beide Charaktere durch das Ablegen imposanter gepanzerter Helme zu erkennen geben. Valla kehrt später als Wiener Charakter dann vielleicht zurück oder auch nicht. Wann, sage ich jetzt nicht. Ja, laut Gateworld gibt es hier unbeantwortete Fragen. Wie kam Valla in den Besitz einer Kultkriegerrüstung? Ja gut, sie ist ja ein bisschen quarkmäßig unterwegs. Das ist, glaube ich, für diese Frau kein Problem. Auch an sowas Exquisites zu kommen, ja. Und dann, ja, was ist von dieser Geschichte wahr in der Vergangenheit, diese da Daniel auftischt? So.
Vermutlich nichts, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, ne? Also, dass die Tok'ra eher da keinen Aufstand.
Nee, aber ein bisschen was stimmt, aber es ist alles so hingebogen, sag ich mal. Genau, wer sind diese Außerirdischen, wird auch noch gefragt, was wollen sie mit dem Raumschiff eigentlich haben? Genau, welchem Goa'uld gehörte denn das Frachtschiff und die Alkesh, von der Valla kamen, die Todeskleider und die anderen Schiffe, die Prometheus grundlos angriffen. Wohin wird Wanda gehen? Hat sie überhaupt irgendwie denn zu Hause? Ja, gute Frage. Dann hat sich Claudia Pleck zu der Folge geäußert, dass sie die Folge fantastisch fand, urkomisch und unterhaltsamere Folge. Diese und Zero Hour sind die wahrscheinlich beiden unterhaltsamsten Folgen des Jahres. Wobei das hat, ich habe es jetzt genau, das hat mein Christopher Judge, Entschuldigung, das ist ja alles ein bisschen verschwommen. Und Claudia Pleck ist in dieser Folge mit dabei. Und sie und Shanks haben einfach ein tolles Verhältnis zueinander. Ich habe einen Ausschnitt davon gesehen und es ist super dufte geworden. Genau, Claudia Pleck selber meinte, sie habe noch nie so eine Figur wie Valla gespielt und das war wohl ganz neu für sie und ein hartes Stück Arbeit, aber ja, es ist schwer zu sagen, ob sie irgendwie eine Verbündete sein wird oder einen Dorn im Auge des Stargate-Teams oder wie auch immer. Genau, sie balanciert ständig an diesem zweideutigen Rand. Es ist schön, das voranzutreiben. Als ich die Rolle annahm, fragte ich Regisseur Andy Mikita am Telefon, wie weit ich denn da gehen könne. Und er meinte, ja, geh aufs Ganze, sei also kreativ und ja, spielerisch in deiner Umgebung. Genau, der ausführende Produzent Rob Cooper meinte, wir haben das Set, die Sets, die spektakulär sind und jede Menge VFX-Aufnahmen, die sich um das Schiff drehen. Es wäre toll, eine weitere Prometheus-Folge zu machen. Rob sagte mir, welche Art von Folge er suchte und ich schrieb dann den Entwurf zum Drehbuch. Und ja, Damien Kindler meinte noch, dass es alles sehr schnell fertig war irgendwie. Meister hat es wohl nur 2 Wochen gedauert und Rob gefiel die Form, die Geschichte annahm und er fand das Tempo großartig. Zu dem Zeitpunkt musste er noch die Arbeit an seinem Zweiteiler Reckoning? R-E-C-K-O-N-I-N-G? Keine Ahnung.
Reckoning.
Danke. Aus Zeitgründen nahm dann Rob das Drehbuch ab, überarbeitete es und hat diese Komödiensachen hinzugefügt und einen tollen Job gemacht. Also wir beide waren da super zufrieden. Ja, dann gab es ja, weil es die letzte DVD wieder ist, eine Special Feature Retten.
Nein, warte, bevor du da jetzt zu anderen Dingen kommst, drei Sachen zu dieser Folge. Das ist die einzige Folge in SG1 ohne Teal'c.
Okay,
und
stimmt.
Das ist die erste Folge ohne Sam.
Ja.
Und die Begründung liegt wohl daran, dass sie zeitgleich Gemini gedreht haben und beide da dann tätig waren.
Okay. Also es gibt hier so Special Feature Zeug. 15 Minuten unter anderem und zwar über Super Soldier, The Making of a Monster. Da ging es eben um die Super Soldier, Idea, what? A New Level of a Bad Guy Like a Terminator war da das, die Redmundart. Er stellt halt keine Fragen und ist zu 100% immer loyal und extra creepy with Zombie-Gurult. Genau, und das erste Konzept war kein Konzept, sondern eher so eine Art Verhaltenskodex für die Figur, wie die halt auftritt und von A nach B stampft und gar nicht so anders, also wie sonst Konzeptarts wohl sind. Denn Payne hat ihn meistens gespielt und obwohl er so oft getötet wurde, wurde auch gesagt, es dauerte wohl immer, diesen Anzug ihm aufzuhieven, anzustülpen, anzuziehen und später dann die schnelle Variante war dann, wo alles geupdatet war, 15 bis 20 Minuten hat es dann gedauert, das alles anzuziehen. Ja, und es wird gesagt, dass Anubis durch die Schaffung dieser Soldaten oder diese Idee noch smarter wirkt. Dann gab es noch eine Featurette Beyond the Gate, a Convention Experience with Amanda Tapping. Genau, das war wohl die erste Fan-Stargate-Convention in England. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es die erste war, also es wird so gesagt. Ich war ja nicht dabei. Das Hotel war so eine Art Ballsaal, also es sah noch sehr ursprünglich aus. Also so sehen Conventions heute, glaube ich, nicht mehr aus. Sie küsste unter anderem einen Fan, also wer da war, hatte Glück oder so, keine Ahnung. und sie meinte, dass das typische Fan-Image fand sie gar nicht, dass das irgendwie zutraf. Und sie hatte an dem Tag auch Geburtstag und da wurde ein Ständchen auch ihr gesungen. Und ja, meinte, der interessanteste Planet wurde sie irgendwie von einem Fan gefragt und der wäre wohl Kynthias Planet wegen dem Strand. Und sie fand es interessant, dass halt, wer Stargate guckt, das sind nämlich Personen, die zwischen genau 99 Jahre alt sind. Also, ja, ab 91 wird das, glaube ich, dann bestraft. Das ist so wie mit diesen Brettspielen, ne? 6 bis 99, das ist ja auch schon altersdiskriminierend, was da draufsteht. Aber okay. Dann gab es das Gleiche nochmal, bloß eben mit Michael Shanks, geht 13 Minuten 30. der hatte da null Bock drauf auf diese Fan-Treffen, weil er irgendwie Erfahrung hatte mit übergriffigen Fans und wollte so nach dem Motto, ja, mal gucken, ob ich da hingehe. Hat es dann trotzdem als cool empfunden und da hat ihn auch ein Junge gefragt, warum er denn immer geschlagen wird und ob das Special Effects sind oder ob das ob da immer einer vor die Omme kriegt. Und er fand es halt schwierig, da One-on-One-Zeit mit Fans zu verbringen. Das könnte man jetzt falsch interpretieren, aber er meint halt, das ist da so ein Gewusel und da kann man gar nicht sich richtig mit einer Person halt irgendwie unterhalten, weil dann immer eine zweite kommt und eine Convention halt. Aber es würde wohl Spaß machen mit Chris Judge auch, weil der es schaffe, über alles auf so einer Convention zu reden, außer eben Stargate. Das ist auch interessant. Ja, dann ging es noch darum, wie er da irgendwie seine Reiseerlebnisse oder sowas oder Flugerlebnisse und er hatte ja das Vorsprechen für Stargate und da hing er am Zoll fest, weil ein Hund dachte, er hätte Drogen dabei. Da wurde nichts gefunden, aber der oder die Zollbeamtin meinte, ja, der Hund lügt halt nicht. Und dann wurde da überall gefilzt und ja, das, genau. Und er findet es witzig, dass die ganzen Fans irgendwie mehr wissen als er selber über die Serie und hat noch festgestellt, dass er halt irgendwie in einem Vakuum arbeitet und das Publikum vergisst und man bekommt ehrliches Feedback, warum welche Folge gehasst wird oder gut ist, so direkt von den Leuten. Ja. Zu den Fehlern.
Nee, da waren wir schon.
Nee, gibt ja noch genügend.
Nee, da waren wir schon. Da haben wir gerade drüber gesprochen, bevor du jetzt.
Nee, ich scroll gerade in die Fehler rein.
Nee, da haben wir gerade drüber gesprochen.
Nein, haben wir nicht. Nein, das mache ich immer an der Stelle. Also, zu den Fehlern. Man sieht, ein Stück Kulisse wird bewegt, als Waller eben. Genau, als Daniel da nach hinten gegen die Steuerkonsole geschleudert wird und da bewegt sich so ein Versatzstück der Kulisse. Ist mir nicht aufgefallen. Genau, dann noch ein Fehler. Obwohl Valar nur etwa 1,50 Meter groß ist, kann sie die Rüstung tragen. Für deren Handhabung ein extrem muskulöser Coolkrieger von etwa der Statur von fast 2,10 Meter Größe erforderlich wäre. Obwohl Valar keine sichtbare Muskulatur hat, bewegt sie sich nicht nur problemlos in der Rüstung, sondern kann auch mehr Menschen bewegen, die doppelt so schwer sind wie sie selbst, während sie die Rüstung trägt. Und das ist eben unmöglich.
Also das mit der Rüstung wissen wir nicht, ob das, ne, es geht ja nur darum, dass der Kultkrieger kräftig ist, damit er entsprechende Power hat. Das ist also kein Fehler, die Rüstung konnte auch super leicht sein, da ist halt nur Technik drin. Ne, das mit dem Rumschleppen von den Leuten, genau, das habe ich ja vorhin auch schon bemängelt.
Aber die, also die Rüstung, aber von der Größe her, da müsste die sich ja irgendwie so anpassen, dass du da drauf drückst und es sich dann so zusammenzieht und Körper.
Ja, ja, dass die Rüstung hier gibt vielleicht noch kleine Kultkrieger, keine Ahnung.
Ja, kann auch sein. Haben wir aber noch nie gesehen, glaube ich.
Hast du die Hose hast du einfach umgekrempelt, also das ist jetzt auch nicht so.
Kann sein. Dann gibt es noch dieses mit diesen, es wird erwähnt, dass man 20 Minuten braucht, um 50 Lichtjahre zurückzulegen. Der Pegasus-Zwerg ist etwa 3 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und ist in eine Satellitengalaxie von M31. Da fehlt doch ein Wort. Naja, das würde bedeuten, dass er für die Strecke von etwa 1.200.000 Minuten oder 833 Tagen benötigt würde, eben die Zeit. Da bin ich komplett raus. Ja, Zitat der Woche. Thomas, gab es da was für dich?
Warte, jetzt ist das gerade zugemacht, weil ich es vergessen habe. Fang du mal an. Ah, jetzt habe ich es wieder. Ach, da ist es. Und zwar von wegen, also ne, das war die Unterhaltung, nachdem Daniel Valar überwältigt hat und den Knast geschmissen hat, so von wegen, hey, wenn du mich schon aussiehst, dann könntest du wenigstens was essen, zu essen kochen. Das ist so ein bisschen wie McKay. Dem würde das dann auch, weißt du, dem macht dann auf. Ja, Hunger, fütter mich, mach mich satt.
Ich habe O'Neill, der, also wo Daniel meint, ja, hier, weiß ich sonst kündige, der will ja da unbedingt da irgendwie Mission mit. Und O'Neill so, ja, halt einfach die Luft an, das hast du schon eine Weile nicht getan.
Ja, und auch gut.
Genau, dann halt noch diesen Klassiker, den, ja, hier, du hast mich geschlagen, nee, du hast mich geschlagen. Und dann, ja, es wäre besser, wenn wir statt der Sex hätten, was Valar da gesagt hat. Ja, aber gab es ja noch mehr. Zitate, genau. Fazit. Hans Olo war auch dabei, genau. Hätte jetzt Daniel vielleicht nicht so getraut, ist vielleicht ein klassischer Spruch eher von, ja, Jack O'Neill, aber ja.
Nein, Tia guckt so viel Fernsehen.
Ja, Tia guckt auch so viel Star Wars, stimmt, ja. Er war jetzt nicht dabei, aber ja, genau. Ja, Fazit, du bist, glaube ich, dran, ne?
Ja, also ja, Daniel und Valar, eine schöne Sache, wobei das ein bisschen überzogen ist, dass er ihn die ganze Zeit da irgendwie quält, obwohl sie ihn eigentlich geil findet, das macht irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, eine Frau hätte vielleicht eher wirklich versucht, ihn zu verführen, anstatt ihm irgendwie in den Arm zu schießen, ihm einen Feuerlöscher in die Eier zu klatschen und so, ne? Also weiß ich nicht, das passt irgendwie jetzt nicht so ganz zusammen, fand ich. Ansonsten war die Story total an den Haaren herbeigezogen. Wir haben so viele Fehler, die einfach überhaupt nicht passen. Dann sind sie dann in der Pegasus-Galaxie, dann sind sie dann wieder in der Milchstraße. Das mit dem Sauerstoff an Bord des Cargo-Schiffs passt überhaupt nicht, weil da drin überhaupt gar kein Kampf stattgefunden hat. Ne? Vala hat das Ding gehabt, wollte auf Salkesh, nicht andersrum. Also da war so viel Mist drin, also wirklich, wo also wirklich alle geschnarcht haben. Ne? Auch das mit dem Stargate anstatt dem Chopper Eye, da waren so viele Logiklöcher drin. Also das ist, ja. Ja, wir haben einen neuen Charakter, der eingeführt wird, ja, ne, die Harmonie zwischen Daniel und Vala ist auch ganz lustig. Deshalb, aber auch wirklich mit viel Goodwill, der Daumen schräg nach unten, also nicht ganz nach unten. Also wenn es nur nach der Story ginge, war das totaler Mist. Aber wegen Vala und Daniel und wie gesagt, Einführung des neuen Charakters schräg nach unten.
Ja, da ergänzen wir uns gut, dann ich gebe den Daumen schräg nach oben, ist ja klar. Mich hat die ganze Technik-Sache jetzt in dem Fall nicht gestört, weil es ja in der Folge jetzt, also ich finde, in der Folge kommt es da jetzt nicht so drauf an, weil es eigentlich nur um die beiden Charaktere geht, wie die untereinander sich kloppen oder kennenlernen, in Anführungszeichen, was ja später noch Einfluss haben wird. Wer Stargate schon mal geschaut hat, der weiß, da geht's vielleicht nochmal weiter in der Richtung und glaube ich, viele Folgen werden ähnlich wie diese ablaufen. Mal ernster, mal weniger. Das hat mir sehr gefallen. Die Dynamik zwischen den Zweien, die ist halt ein bisschen, glaube ich, einfach so masochistisch veranlagt und haut drauf. Erstmal draufhauen, dann das Gegenteil und dann wieder so. Das ist bei der irgendwie so ein normaler Standard, glaube ich. Habe ich so ein Gefühl. Ja, deshalb kann ich da die Abstriche mit der Technik, das hat mich irgendwie keine Bohne interessiert in der Folge. Das war mir alles relativ egal. Die Weltraumschlachten gab es jetzt auch nicht irgendwie. Und ja, warum jetzt unbedingt Hammond dann darüber beamt, das ist, ja, würde man nicht mehr so machen eigentlich, weil das macht dann hier der andere halt, der fittere, jüngere, der auch nicht der Oberbefehlshaber da ist. Das ist ja immer ein bisschen, naja, ihr kennt es ja von Star Trek, ne, eigentlich der Captain beamt nirgendwo hin, außer es ist in TOS, weil die da das noch nicht so eingeführt hatten. Ja, das ist ein bisschen komisch. Ja, mal gucken, diese neuen Aliens, die kommen auch nochmal in, ich weiß nicht, so viele Folgen waren es gar nicht, aber so 2, 3 hätte ich jetzt gesagt, vor mindestens. Da geht es auch nochmal weiter. Da sehen wir die 2 Quarkschen Waffenschieber sozusagen nochmal, die aber keine Bar haben. Ich weiß es nicht, also würde ich es mal sagen. Und ja, einfach leichter Daumen nach oben. Mir hat es gefallen und ja, technisch macht das natürlich alles wenig Sinn, das wäre aber auch klar. Und hat mich aber jetzt irgendwie hier nicht so gestört, weil ich fand jetzt, da ging's, für mich kam es da nicht so drauf an. Dann, nächste Woche geht's dann logischerweise wieder rüber zur Pegasus-Galaxie, in der wahrscheinlich McKay seinen Hunger stillen möchte. Wir achten drauf, ob es erwähnt wird in der Folge. Die im Englischen heißt The Defiant One, also DS9, Freunde oder so. Auf Deutsch der Überlebende. Ja, es wird wohin geflogen zu einem defekten Satelliten, okay, und da wird ein Notrufsignal noch empfangen. Das will man sich ansehen, aber unerwartet trifft man dort auf, ja, was einen vielleicht beschießt oder bekämpft. Mal gucken, das wird bestimmt interessant und sieht wüstenplanetmäßig aus, also durchkämmt schon mal die Wüste. Ja. Und trinkt, wenn ihr das macht, auf jeden Fall Wasser. Ja, wenn euch der Quark hier gefällt, könnt ihr gerne über den Ko-fi-Link uns unterstützen und natürlich weiterempfehlen über die Kanäle, wo ihr das halt hört oder Social Media oder wie auch immer. Genau, Daumen hoch, Spotify, die ganzen Sachen gerne machen. Und dann bis nächste Woche, würde ich mal sagen.
Genau, Aloha hier, bis denn dann.
Mach's gut, tschö.
Ciao.